Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 69 von Alles Coin, Nichts Muss. Julius, ich hoffe, du genießt es, dass ich hier überhaupt an einem Freitag mal wieder eingeschaltet habe, um mit dir zu quatschen, weil ich bin komplett im Telegram-Trading-Bot-Dschungel untergetaucht, mach da gerade meine Kryptomillionen und bin auf dem besten Sprung, mich hier abzusetzen. Ich habe mir gedacht, der Julius ist mir das letzte Jahr so sehr ans Herz gewachsen, dass ich gedacht habe, ich quatsch jetzt hier einfach nochmal eine Runde mit dir. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich es durchhalte oder ob ich halt bald den Strand, die Südseeluft genieße, whatever. Aber genug davon. Ich glaube, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Erzähl doch erstmal, wie geht es dir?
Ja, also auf deine Unibot-Erfahrungsbericht bin ich schon sehr gespannt, muss ich sagen. Aber ein Thema, was mich diese Woche tatsächlich noch mehr beschäftigt hat als deine Kryptomillionen, ist, dass ich auf mein Lieblingssoziales Netzwerk gegangen bin und zu meiner Überraschung mich kein blauer Vogel begrüßt hat, sondern ein hässliches, graues, großes X mir entgegengestrahlt hat und ich mich gewundert hat, was zur Hölle hier los ist. Twitter ist jetzt halt X, ich weiß nicht, ob man noch Twitter sagen darf. Auf jeden Fall hat Elon es durchgezogen und das Rebranding, was er irgendwie auch schon mal durch angekündigt hatte vor einer Weile, tatsächlich durchgezogen. Ja, jetzt bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll.
Es ist wirklich eine komplett crazy Nummer. Also ich habe diese Woche auch große Probleme gehabt, mich darauf einzustellen. Ich habe auch irgendwie gesagt, ja, das habe ich auf Twitter gelesen. Dann hieß es, nein, nein, das hast du auf X gelesen. Und ich so, what the fuck, Alter, das wird sich bei mir auf jeden Fall nicht durchsetzen, dass irgendjemand nicht mehr twittert, sondern jetzt Xt. Und so, ich weiß ehrlicherweise auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Elon komplett abdriftet. Also bei mir war es halt irgendwie so eine Geschichte, dass ich wirklich sehr erster Fanboy oder Fanboy der ersten Stunde von Elon Musk war. Das war damals noch, bevor die Biografie rauskam. Und da hatte sich nämlich ein Bekannter von meinem Dad einen Tesla gekauft, den Roadster damals noch, wo es so irgendwie 150 Stück von gab. Und der hatte auch noch ganz viele Kinderkrankheiten etc. Und es war gerade so in dem Moment, das muss 2012 oder so gewesen sein, wo ich gerade 18 geworden bin. Und dann bin ich das beim ersten Mal mit diesem Auto gefahren und habe gedacht, das ist komplett gestört. Wer baut sowas? Das ist irgendwie ganz cool. Hab dann angefangen, ins Rabbit Hole einzutauchen, hab festgestellt, dass der Typ nicht nur krasse Elektroautos baut, sondern auch noch Raketen. Und hab dann irgendwie alles, was ich lesen konnte über den oder was ich in die Finger bekommen habe, habe ich dann gelesen. Fand es sehr cool. Hatte dann aber so ein bisschen das Problem, und ich riskiere jetzt wahrscheinlich auch, dass ich mich bei der kompletten Community unbeliebt mache, aber dass er irgendwie abdriftet. Also es wurden ja, die Aussagen wurden irgendwie immer radikaler, die waren irgendwie, die Business Moves wurden irgendwie immer komischer und ich konnte dann immer weniger mit ihm anfangen, sodass ich jetzt mittlerweile sage, boah, crazy. Also es wundert mich jetzt auch nicht mehr, wenn da irgendwie eine neue Bomb gedroppt wird und ich kann es irgendwie nur noch belächeln und mit einem weinenden Auge drauf schauen. Ich bin allerdings bisschen überrascht, dass Twitter angesichts dessen immer noch dein Lieblingsnetzwerk ist. Und ich frage mich auch so ein bisschen, warum wir hier in einem Krypto-Podcast darüber sprechen.
Ist tatsächlich nach wie vor mein Lieblingssoziales Netzwerk aus dem Grund, dass ich dort einfach den relevantesten Content für mich finde. LinkedIn kann ich mir einfach nicht antun. Das halte ich genau 5 Minuten aus. Und dann kann ich mir diese komischen, selbstverliebten Posts nicht mehr durchlesen. Außerdem finde ich auch die ganze Search und Timeline-Experience auf LinkedIn richtig schlecht. Also wenn ich einen Artikel öffne, also Mobile, und dann kriege ich irgendeine WhatsApp-Nachricht, dann will ich die lesen und ich gehe zurück auf LinkedIn, ist der Artikel weg. oder ist der Post weg. Das ist so, was? Das macht einfach keinen Sinn für mich.
Und deshalb ja, das bin stimmt, aber ich muss sagen, auch LinkedIn, komplettes Shitty-Produkt, aber das ist das einzige Social Network, also selbst TikTok hat ja so ein bisschen irgendwie diesen Reichweiten-Turbo runtergedreht und wenn du halt irgendwie Reichweite haben willst, kriegst du es gerade aktuell auf LinkedIn am meisten. Da funktioniert natürlich nur so ein Selbstbeweihräucherungsschwachsinn, aber du kriegst halt teilweise 50.000, 100.000, ich habe jetzt nicht so viele LinkedIn-Follower, aber es ist echt krass. Also während du bei Instagram, wenn du da viele Follower hast, irgendwas postest, kriegst du einen Bruchteil der Follower überhaupt, die den Post sehen. Bei LinkedIn ist die Dynamik noch umgekehrt. Also du hast irgendwie 3.000 Follower, aber 30.000 Leute sehen das Ding. Und deshalb finde ich das Netzwerk in der Hinsicht gerade am spannendsten. Aber content-wise gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Deshalb quasi nach wie vor Twitter für mich relevant. Auch wenn natürlich es zuletzt irgendwie schwierig geworden ist. Also noch eine Anekdote. Ich hatte,
gute Beschreibung.
Ich bin auf jemanden gestoßen, den ich gerne anschreiben wollte auf Twitter, mit dem ich nicht vernetzt bin. Und dann habe ich, letzte Woche war das in Paris, dann habe ich gemerkt, dass das nicht mehr geht, dass ich irgendwie die Nachricht nicht senden konnte. Ich habe aber auch keinen Hinweis bekommen, warum es nicht geht. Es ging einfach nicht. Irgendwie stand nur da, die Nachricht kann nicht gesendet werden. Ich dachte mir so, okay, vielleicht irgendwie Internetverbindung, was weiß ich was. Bin dann über den Laptop reingegangen und dort habe ich dann gesehen, dass ich das nur als verifizierter Twitter Blue mit Checkmark User machen kann. Und das war für mich dann tatsächlich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will mich mit der Person connecten und es ist mir jetzt wert, ich mache jetzt hier irgendwie einmal diese $9 pro Monat, krieg da mein komisches Häkchen, dann kann ich jetzt Leute anschreiben. Da dachte ich mir schon wieder, okay, irgendwo super nervig, andererseits haben sie mich da wirklich an einem guten Punkt abgeholt, wo ich dann gesagt habe, okay, für mich passt das, ich zahle jetzt hier irgendwie die $9 und vielleicht kündige ich es und vielleicht vergesse ich es auch, was weiß ich was. Aber ja, wir driften ab. Worüber ich sprechen wollte, genau, Twitter rebranded in X mit einem sehr weirden Logo, aber mit einer vielleicht großen Vision dahinter. Und vielleicht täuschten wir uns alle in Elon, weil ich glaube, die Mehrheitsmeinung aktuell ist ja, dass der Typ absolut am Rad dreht. Ne? Also auch der ganze Kauf von Twitter, das war ja schon was, wo die meisten Leute, glaube ich, gesagt haben, okay, macht eigentlich wenig Sinn. Hat er diese Massenentlassungen, hat ja auch Mitarbeiter da wirklich irgendwie sehr schräge behandelt, teilweise öffentlich bloßgestellt auf der eigenen Plattform. Dann jetzt zuletzt ja das Produkt irgendwo mehr oder weniger geschrottet. Jetzt irgendwo Rebrand, den Vogel rausgeschmissen, wo man ja sagen muss, das ist echt ein gefährlicher Move irgendwo, weil Twittern und Tweeten und dieser Vogel, das ist ja schon irgendwie das ist so, wie wenn Tempo sich jetzt umbenennt. eigentlich gibst du super viel Wert freiwillig auf. Aber es gibt eine kleine Chance, dass Elon hier seinen Masterplan verfolgt und mit X die nächste Super-App nach, sag ich mal, dem chinesischen Vorbild baut, in der man nicht nur Social Networking und irgendwie Chatten und Content produzieren kann, sondern in der man auch dann Payments und Spiele und was weiß ich was alles machen kann. Und gerade beim Thema Payments kommt dann Krypto ins Spiel, weil Elon schon ein paar Mal angeteasert hat, dass wenn X in Zukunft in Richtung Super-App entwickeln wird, dass er dann Payments auf jeden Fall auch mit der People's Currency, und jetzt darfst du dreimal raten, was die People's Currency nach seiner Meinung ist.
Dogecoin.
Dogecoin. Will er quasi Payments mit Dogecoin integrieren. Und aufgrund dessen ist jetzt Dogecoin auch wieder ein bisschen hochgegangen die letzten Tage. Aber eigentlich wollte ich mit dir viel mehr diskutieren, ob wir das für realistisch halten. Also Payments bei Twitter integrieren und quasi dieser Wandel von einem reinen sozialen Netzwerk weg hin zu dieser Super-App. Und ich glaube, so dieses quasi das alte Logo aufgeben, die 140 Zeichen Begrenzung aufgeben, das sind ja schon alles so Schritte, sich von dem Alten zu verabschieden und hin zu was Neuem zu gehen. Und ich würde mich interessieren, wie du das siehst und ob du dem Ganzen überhaupt eine Chance einräumst, sich als Super-App irgendwo zu positionieren.
Also, Herr Nagel, erstmal muss ich Sie korrigieren. Es geht nicht um die Payment-Integration bei Twitter, sondern es geht um die Payment-Integration bei X. bitte. Nein, aber ich werd mitmachen. Ich würde sagen, wir boykottieren dieses Rebranding einfach in der Hinsicht. Also in meinen Wortschatz, wie gesagt, wird sich das nicht einbringen. Oder ich werde mich auf jeden Fall versuchen, da langstmöglich gegenzustellen. Ansonsten glaube ich, dass es diese Payment-Integration fast keine Wahl, sondern eher so ein Imperativ ist. Also wenn du dir halt anschaust, Twitter als solches, also auch vor der Elon Musk Übernahme, war Twitter eigentlich ein shitty Product, beziehungsweise eine shitty Company. Die ist halt einfach, die hat ein super krasses User Engagement, obwohl ich finde, dass das Produkt als solches viel zu umständlich ist oder beziehungsweise es hat nicht krasse Features, die brauchen ewig, bis sie neue Features rausbringen. Sie haben es halt nur geschafft, dass sie eine unfassbar starke Community haben, eine starke Brand haben und irgendwie innerhalb dieser Community tolle Ideen entstehen, Nachrichten sich schnell verbreiten etc. pp. Das Ding ist nur, ich glaube, Mark Zuckerberg hat das mal beschrieben, dass so Jack Dorsey eigentlich der Clown ist, der über eine Goldgrube gestolpert ist, weil du hast halt dieses Asset und sie haben es nicht geschafft, das in irgendeiner Form durch Werbung zu monetarisieren, weil Twitter halt auch ein sehr polarisierender Ort ist. Also du hast viele politische Meinungen und viele Werbekunden empfinden es halt einfach nicht als brand-safe und haben deshalb da nicht so gerne geworben, plus die Werbetools von Twitter waren auch kacke. Und was Elon Musk ja jetzt gemacht hat, ist zu sagen, okay, wir machen das Ding komplett brand-unsafe. Also dieser Werbemonetarisierungsweg war dadurch eigentlich weg und du musst halt irgendwie ein anderes Geschäftsmodell finden. Das sieht man ja auch. Alle Werbetreibenden sind eigentlich abgesprungen und die Company blutet Geld. Und das heißt, du musst eigentlich einen anderen Monetarisierungsweg finden. Und deshalb finde ich Payment, deshalb finde ich dieses Abo-Geschäft, was du gerade besprochen hast, etc., nicht so schlecht. Und deshalb kann ich irgendwie nachvollziehen, woher das kommt. Und auch dieses, hey, wir schmeißen Twitter als Marke weg und versuchen halt wirklich einmal einen Neustart zu machen, das kann vielleicht der richtige Schritt sein. Glaube ich aber an diese Super-App-Vision irgendwie überhaupt nicht. Weil ja, wir sehen das in China, wir sehen das aber absolut nicht außerhalb von China. Also auch Facebook hat ja da Ambitionen gehabt, Uber hat darin Ambitionen gehabt und so weiter. Und das Problem ist, ich glaube, die westliche Welt hat einfach, die denkt in diesen Compartments. Niemand will irgendwie diese One-Stop-Solution für alles haben, weil es die Leute im Endeffekt verwirrt, dieses Feature-Set, du wirst geonboardet und verstehst gar nicht, was du damit alles machen kannst. Und irgendwie funktioniert das West, also in Asien sind die Leute irgendwie viel gewillter, einen Dschungel an Symbolen in ihrer App zu haben und das signalisiert da eher Aufregung, signalisiert da eher Spannung.
Das ist deren Schriftflow, die Symbole.
Ja, das habe ich schon verstanden, aber weißt du, was ich meine? Also halt dieses bunte, flashy, ein bisschen unaufgeräumte, so das gehört halt da auch irgendwie ein bisschen dazu und das hast du halt in der westlichen Welt nicht und deshalb habe ich generell noch irgendwie Probleme, diese Super-App-Vision von jeder Company, das ist nicht Twitter-spezifisch, sondern von jeder App irgendwie so ein bisschen zu glauben, dass da trotzdem ein Payment-Narrativ reinkommen kann und Twitter sich halt auch, also vielleicht noch eine zusätzliche Komponente dazu bekommt, das kann ich schon glauben, aber ich habe ja jetzt, wie gesagt, auch in der letzten Woche mein Telegram-Deep-Dive gemacht und hatte mich mit dem Manuel Stotz auch schon darüber unterhalten, der ja sagt, okay, eigentlich wird Telegram das die prädestinierte Super-App werden, weil erstens ist die User-Base, soweit ich das jetzt überblicken kann, ich glaube 800 User oder sowas hat Telegram, also 800 Millionen, dementsprechend fast doppelt so viel, wie Twitter es hat. Gut, das sind jetzt vielleicht nicht die High-Profile-User, die Twitter hat, aber trotzdem könnte ich mir halt vorstellen, dass sie einfach einen größeren, schnelleren Rollout hinbekommen. WhatsApp und Co. können es eigentlich nicht machen, also diese ganzen Payment-Sachen, sie haben es ja eigentlich versucht, aber da kommt halt super viel Regulierung direkt in den Weg. Und wenn ich mir halt angucke, wie weit Telegram einfach in der Sache schon ist, dass halt Wallets integriert sind, wir haben jetzt diese Trading-Bot-Features etc., dass ich halt sage, wenn es da ein Player gibt, setze ich meine Kohle eher auf Telegram.
Okay, finde ich ja mal ein gutes Statement. Letzte Frage noch zum Thema Twitter. Glaubst du, dass Elon X oder Twitter bzw. X innerhalb der nächsten 18 Monate, also bis Ende 2024, nochmal an die Börse bringt?
Ich glaube ehrlicherweise, also richtig risky Take meinerseits. Ich glaube, in 18 Monaten hat Elon bei X nicht mehr viel zu melden.
Okay.
Weil er hat den ganzen Deal, und ich bin jetzt nicht so tief in den Deal-Strukturen drin, aber wenn du überlegst, er hat das ja auch viel mit Fremdkapital finanziert. Da stecken große Banken drin, da stecken andere Investoren-Konglomerate drin. Und sicherlich, also zu dem Zeitpunkt, wo die das finanziert haben, wussten sie schon, dass Elon Musk eine Loose Cannon ist und dementsprechend hat er da wahrscheinlich einfach auch sehr viel Spielraum und das ist jetzt wenig Überraschung. Aber wenn sich halt irgendwie abzeichnet, dass da kein Business Case am Ende des Horizonts ist und durch seine Handlungen eher mehr kaputt macht, als er halt dem Netzwerk wirklich bringt, könnte ich mir halt vorstellen, dass in den Verträgen irgendwelche Klauseln drin sind, dass er da halt wirklich auch signifikant Geld blutet und dann da halt irgendwie Erwachsene das Steuer übernehmen. Mal angenommen, er bleibt am Drücker. Schwierig, weil eigentlich will die Börse normalerweise, also dieses Phänomen, dass halt ein Startup an die Börse geht, was noch keine signifikanten Revenues hat, sondern eine tolle Vision und vielleicht ein Product, was halt User Engagement hat, ist ja eine recht neue Entwicklung. Früher sind Companies an die Börse gegangen zu einem Zeitpunkt, da waren die schon viel mehr mature und da gab es halt irgendwie eine lange Unternehmenshistorie, auf die du zurückgeblickt hast. Und das ist ja eigentlich erst seit 20 Jahren, dass wir diese Wachstumscases so richtig an der Börse sehen. Und deshalb könnte so ein Regime-Shift sein, aber trotzdem würde ich halt sagen, Twitter ist in 18 Monaten nicht so weit, dass es zurück an die Börse gehen kann. Dass du da halt wirklich eine Geschichte verkaufen kannst, die halt irgendwie Profitabilität irgendwie am Ende des Regenbogens verspricht. Schwierig, glaube ich auch nicht. Also Take Nummer 1. Okay. Ich glaube, Elon wird das Ding, oder es gibt eine signifikante Chance, ich würde kein Geld draufsetzen, aber es ist fast more likely than not, dass Elon die ganze Nummer in 18 Monaten verspielt hat. Und der zweite Take, wenn er soweit durchhält, glaube ich nicht, dass es durch ihn an die Börse gebracht wird.
Wenn wir, also interessante Takes, wenn wir verfolgen. Und wenn wir schon beim Thema Börse sind, habe ich im Anschluss direkt noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt die Wahl hattest. So, also ich gebe dir jetzt zwei Optionen, die sind aktuell ungefähr gleich hoch bewertet. Und mich würde mal interessieren, in was du lieber investieren würdest. Beides hat eine Market Cap, also eine Marktkapitalisierung von rund 21 Milliarden. Das eine ist deine Lieblingsaktie, und deshalb ist wahrscheinlich die Entscheidung eh schon gefallen, aber das eine ist deine Lieblingsaktie Coinbase und das andere ist der WorldCoin Token, der diese Woche gelauncht ist.
Beides ist doch keine 21 Milliarden. What the fuck?
Genau. Das war die Reaktion von vielen Leuten diese Woche, was da eigentlich los ist. Und gab auch einiges an Kritik und ich glaube, deshalb sollten wir uns dem Thema nochmal annehmen. Wir haben ja WorldCoin schon ein paar Mal angeschnitten hier in der Vergangenheit. Aber ich glaube, es macht Sinn jetzt mit dem Launch diese Woche. Und es war wirklich so, dass das Gespräch überall, also auch auf Twitter, habe ich überall unterschiedliche Takes zu WorldCoin gesehen. Manchmal sehr polarisierend, manchmal sehr stark fokussiert wirklich nur auf den Coin. Andere Leute haben sich wieder stark fokussiert auf die Technologie und auf die Vision dahinter. Und ich glaube, das sollten wir auch vielleicht mal nochmal ein bisschen hier aufbereiten und zusammenfassen, was da jetzt eigentlich passiert ist, genau.
Sehr, sehr gerne. Also vielleicht direkt mal aus der Hüfte geschossen, wenn ich diese beiden Cases vor mir habe. Ich glaube, es ist halt schwer zu beurteilen und das ist diese It-Depends-Antwort, aber Coinbase ist halt eine Aktie und WorldCoin halt irgendein Coin. Und bei Coinbase habe ich halt ein relativ gutes Bild davon, wie die Company dasteht. Ich glaube halt, dass viel von der These, die ich ja Anfang des Jahres ja so ein bisschen versucht habe zu propagieren, da ist natürlich jetzt schon viel Wert gehoben worden und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Coinbase ein easy Flug zum Mond ist und ich habe auch selbst keine Coinbase-Aktien, aber trotzdem fühle ich mich wohler, und das ist halt so eine eher Circle of Competence Antwort, ich fühle mich wohler bei Coinbase die zukünftige Wachstumsgeschichte zu prognostizieren als beim WorldCoin. Das heißt nicht, dass der WorldCoin nicht ein viel besseres Renditepotenzial hat, aber da bin ich viel weniger drin. Und deshalb wäre für mich einfach so der ganz easy Take, Coinbase traue ich mir zu abzuschätzen, WorldCoin überhaupt nicht. Ich bin jetzt aber gespannt, ein bisschen was von dir über WorldCoin zu lernen, was da so die katastrophalen Ereignisse waren, die den Shitstorm ausgelöst haben. Und vielleicht ändert sich meine Meinung im Laufe des Gesprächs. Also schieß mal los.
Okay, genau. Vielleicht nochmal kurz als Recap zum Thema WorldCoin für alle, die das noch nicht mitbekommen haben oder in einer unserer vorherigen Folgen das nicht gehört hatten.
Wer macht denn sowas?
Genau. Es geht dabei um ein Unternehmen, das unter anderem von Sam Altman mitgegründet wurde, den man vielleicht kennt als OpenAI-Gründer, also als einer der ganz großen AI-Gurus aktuell. Und da habe ich übrigens auch noch eine interessante These.
Der AI-Guru.
Der große, ne? Ja, genau. Der Elon Musk der AI quasi. der hat sich unter anderem eben auch mit dem Thema beschäftigt, wie man denn die Probleme, die AI erst hervorruft, lösen kann. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Also er gründet OpenAI, schafft damit, sag ich mal, einen Quantensprung in der AI-Usability und AI-Adoption, die wir irgendwo gerade sehen. Und gleichzeitig positioniert er sich aber auch noch mit der Lösung für diese Probleme, die er jetzt gerade schafft. Das ist eigentlich ein ganz lustiger Schachzug.
Es ist das ist total geil. Also im Endeffekt muss das jeder Tabakkonzern machen. Du machst die Leute erst süchtig und dann hilfst du ihm wieder nicht süchtig zu sein. Ja, machst zwei Companies, bist total gehatcht. Also sowohl von den Nichtrauchern profitierst du, also super Sache.
Genau, das ist quasi die beste Analogie, genau. Und weil er quasi sagt, eines der Probleme, die wir in Zukunft haben werden, ist, dass diese ganzen Bots und AIs nicht mehr wirklich von echten Menschen zu unterscheiden sein werden. Und vor allem, sag ich mal, der Content, den die erzeugen. Also man kennt das ja jetzt schon bei dem Thema Deepfakes, vielleicht hat man das der eine oder andere schon mal gesehen. Fotos oder Videos, die von AIs erzeugt werden, wo man jetzt nicht sagen kann, ist das ein echtes Foto oder ist das irgendwie fake? Es gibt mittlerweile Tools, wo man tatsächliche Videosequenzen nehmen kann und einen anderen Voiceover machen kann und der, sag ich mal, die Gesichtszüge und die Mundbewegungen der Person, die spricht auf dem Video, dann entsprechend angepasst werden. Da gab es ein bekanntes Beispiel, wo irgendwie eine Rede von Obama, glaube ich, angepasst wurde und er was komplett anderes als gesprochen hat am Ende des Tages. Und das ist halt, das hat schon große Relevanz, ne? Weil ich meine, so stell dir vor, da wird irgendeine Rede von einem wichtigen Politiker oder von irgendeinem CEO von einem Unternehmen oder einer CEO hochgeladen, wo die irgendwas komplett Wildes einfach erzählen und dementsprechend, weiß nicht, reagiert dann die Börse und Mitarbeiter, weiß nicht, machen sich Sorgen und sonst was und irgendwann stellt sich raus, geht es als nur ein Deepfake. Und deshalb hast du dieses grundsätzliche Problem, dass du Content relativ bald, vielleicht teilweise jetzt schon, nicht mehr dahingehend unterscheiden kannst, ob das von einem Menschen geschrieben wurde oder von einer Art von AI erzeugt wurde. Und eine Möglichkeit, das in Zukunft zu lösen, ist, das heißt, irgendeine Art von Nachweis, mit dem man zum Beispiel dann gewissen Content unterschreiben kann, digital signieren kann, dass das quasi wirklich von einem Menschen erzeugt wurde. Und dieses Problem zu lösen ist gar nicht so trivial, weil du kannst ja mal überlegen, wie könnte man das machen? Man könnte quasi sagen, okay, es gibt irgendeine Art von digitaler ID, die, sag ich mal, basierend auf den herkömmlichen Ausweisdokumenten basiert, die man irgendwie von seinem Staat oder seinem Land, in dem man registriert ist, ausgestellt bekommt. Das heißt, es gibt irgendeine Möglichkeit, dich mit deinem Perso zu verifizieren. Das wird irgendwo digital dann irgendeine Art von Token gemintet oder irgendeine Art von digitale ID, die ausgestellt. Und die kannst du dann wiederum nutzen. Die kann ich dann wiederum in irgendwelche Applikationen einbauen. Und somit kann ich bei Twitter zum Beispiel signieren und sagen, hey, guck mal, das habe ich wirklich selber geschrieben und nicht irgendeinem Bot. Eine weitere Möglichkeit ist es halt, das basierend auf Biometrics zu machen, also quasi klassisch Fingerabdruck, Face ID, was Apple ja pioniert hat, oder eben auch, und da kommt jetzt Worldcoin ins Spiel, sag ich mal, noch komplexere biometrische Daten, unter anderem die Iris zu nutzen. Eine dritte Möglichkeit, die auch ganz interessant ist, ist, das eher in so einem sozialen Social Kontext zu machen. Das heißt, so ein Social Proof-based Proof of Humanity, wo du sagen kannst, okay, wenn ich in ein gewisses Netzwerk eingebettet bin von anderen Menschen, die wiederum dafür vouchen, dass ich wirklich ein Mensch bin, kann ich auch darüber quasi nachweisen, dass ich keine AI bin oder sowas. Also das sind so grundsätzliche Möglichkeiten.
Hat noch nie drüber nachgedacht, aber finde ich cooler, die Option.
Ist gut, ne? Ist ganz interessant. Also ich kann auch jedem ans Herz legen, ich habe diese Woche im Podcast gehört mit Sam Altman und seinem Co-Founder Alex, der übrigens, glaube ich, Deutscher ist. Auf jeden Fall hat er mal erzählt davon, dass er lange in Erlangen gelebt hat.
Ey, richtiger Gast für uns hier.
Müsste stimmen. Müssen wir mal drankommen, an Alex. Die waren bei Bankless zu Gast und haben da ein bisschen ihre Vision und die Geschichte von WorldCoin erzählt. Und ich muss sagen, es ist schon sehr beeindruckend und man kriegt wirklich so dieses Gefühl, dieses quasi Silicon Valley, ganz, ganz große Vision. Wir wollen hier nicht irgendwie ein paar Leute onboarden oder irgendwie ein paar Iris scannen, sondern wir wollen die Welt verändern. Das ist schon interessant, das zu hören, wenn man, also ich spreche auch oft mit Gründern hier aus Europa und ist schon teilweise echt eine andere Denkweise, wie die Leute da an die Themen rangehen. Das ist schon so dieses Elon-Mindset irgendwie, wir schießen einfach mal Raketen zum Mond oder zum Mars. Naja, auf jeden Fall haben die erzählt auch so ein bisschen, dass sie 2020 damit gestartet haben eben, sich Gedanken über dieses Problem gemacht haben und sich gefragt haben, hey, wie können wir das lösen? Und letztendlich haben sie gesagt, hey, dieses Ganze quasi basierend auf Reisepässen oder irgendwelchen staatlich ausgestellten Dokumenten, so ein klassischer KYC-Prozess, das funktioniert nicht wirklich. Gar nicht mal, ihre Argumentation ist gar nicht mal so sehr, weil sie sagen, hey, dann quasi kommen wir von diesen zentralen staatlichen Einheiten nicht los, sondern weil sie sagen, ungefähr 50% der Bevölkerung haben gar nicht diese Dokumente. Also wenn man sich anschaut, irgendwie in, weiß nicht, Afrika, in teilweise asiatischen Ländern, wahrscheinlich irgendwo Südamerika, hast du gar nicht diese Abdeckung. Also da ist auch ganz interessant, dass sie gesagt haben, aus dem Grund kommt das nicht in Frage. Dann haben sie sich das eben auch dieses Social Network-based Proof of Humanity angeschaut, sind da zum Entschluss gekommen, dass es heute noch nicht wirklich umsetzbar ist, aber eigentlich eine sehr interessante Idee. Also ich glaube, das ist auch was vielleicht in Zukunft noch bei WorldCoin irgendwo kommen könnte, vielleicht in einer späteren Version. Und das dritte war dann das Thema, okay, biometrische Daten. Und da letztendlich haben sie gesagt, dass, oder sagen sie in diesem Podcast, dass die ganzen herkömmlichen Möglichkeiten, das abzudecken, also Fingerabdruck, Gesichtsscan, Face ID, dass die nicht genug Daten liefern, um wirklich einen Proof of Humanity sicherzustellen, also den du nicht tauschen kannst. Und deshalb haben sie selber, und das wusste ich auch gar nicht, ich dachte, dass sie da auf irgendwie so eine Standard-Hardware zurückgreifen, haben sie selber über die letzten Jahre ein Gerät entwickelt, was Orb heißt, das die Iris scannt oder ich glaube beide Augen sogar scannt, weil du dort extrem viele Daten abgreifen kannst und du so viele Datenpunkte abgreifen kannst, dass du wirklich diesen Proof of Humanity damit durchführen kannst. Ja, und deshalb, das ist quasi, so haben die gestartet mit dem Projekt, jetzt haben wir doch ein bisschen ausgeholt, also Worldcoin, grundsätzlich gestartet, um das Problem zu lösen, irgendwo AI zwischen Menschen zu unterscheiden. Und das Onboarding dafür ist eben eine eigene Hardware, die sie gebaut haben, wo man jetzt halt seine Iris scannen lassen kann und darüber dann auf seinem Handy, da muss man diese Worldcoin-App runterladen, ein Hash gespeichert wird, der Iris und eine Kopie davon quasi auch in der Cloud gespeichert wird. Und das ermöglicht dann in Zukunft, wenn ich zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, mich an irgendeinem Airdrop in Zukunft beteiligen möchte von einem neuen Protokoll. Und das Protokoll sagt aber, okay, wenn du dich für unseren Airdrop qualifizieren willst, musst du im ersten Schritt einen Proof of Humanity machen. Musst du quasi beweisen, dass du überhaupt ein Mensch bist. Weil wir haben ein Riesenproblem mit Bots. Arbitrum Airdrop haben wir hier breit besprochen. Das war ein Riesenthema dort. Und man könnte das dann darüber lösen, dass man sagt, okay, ich habe ja meine World ID, nennt sich das. Also ich habe meinen Nachweis auf meinem Handy. Und kann dann sehr einfach etwas signieren und quasi beweisen, dass ich ein Mensch bin. Wie das funktioniert, ist auch ganz interessant. Kommen jetzt auch schon auf einen der Kritikpunkte zu sprechen, weil viele Leute natürlich sagen, okay, irgendwie Iris scannen, meine Daten dahergeben und das wird irgendwo in der Cloud gespeichert und sonst was. Das klingt jetzt nicht sehr vertrauenswürdig und eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ich würde es aktuell auch nicht machen, ehrlicherweise. Obwohl ich glaube, dass die Kryptografie, wie sie das aufgesetzt haben, relativ sicher ist, aber es fühlt sich für mich irgendwie noch strange an.
Du bist ein Vogel, ne? Mich quatschen da rein, dass ich das machen soll und jetzt kommt er mit der Sprache raus, weil ich würde es nicht machen.
Naja, natürlich. Einer muss sich ja opfern. Ich opfer mich so oft hier für irgendwelche wilden Token-Deep-Dives von irgendwelchen Themen und sonst was. Du musst dich auch mal opfern.
Ja.
Genau, aber was ich noch kurz erzählen wollte, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, wie das letztendlich funktioniert. Also du machst diesen Iris-Scan und dann kriegst du eben quasi diesen Hash gespeichert, dass du dich verifiziert hast. Das ist das, was sie als World-ID bezeichnen, also deine digitale ID, die dann in dieser Worldcoin-App, was quasi letztendlich eine Wallet ist, liegt. Und wenn du jetzt nachweisen willst, dass du wirklich ein Mensch bist, macht man einen sogenannten, Proof of Inclusion oder sowas heißt das. Genau, das heißt, du vergleichst letztendlich, wenn du dich jetzt bei mir beim Beispiel bleiben, du willst dich für einen Airdrop qualifizieren, sagst du nicht, hallo, ich bin der Flo und ich habe in der Vergangenheit hier den Proof of Humanity gemacht, sondern was einfach nur verglichen wird, ist, dass du mit einem sogenannten Zero-Knowledge-Proof nachweist, dass du diesen Hash auf deinem Handy hast, ohne zu sagen, welcher Hash du bist. Also quasi ohne zu sagen, hey, ich bin Flo, auch wenn man das natürlich aus deinem, sag ich mal, aus deinem Hash von deiner Iris nicht rauslesen kann, aber es gibt ja immer diese Concerns, dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt bei jedem Mal, wo ich irgendwas nutze oder wo ich mich irgendwo identifiziere, mich quasi revealen muss und quasi sagen muss, okay, der und der bin ich, dann könnte natürlich irgendwann down the road ich ein Datenproblem haben, dass wenn diese Daten irgendwann mal rausgeleakt werden, dann kann jemand sagen, okay, dieser eine Hash, der war an dem Tag hier in Berlin, dann war irgendwie da in Hamburg und dann kann ich vielleicht irgendwo zurückverfolgen, okay, das muss ja der Flo gewesen sein. Ne? Das ist ja so ein Problem, was es gibt. Und das wird hier eigentlich mit dieser Zero-Knowledge-Kryptographie sehr charmant gelöst. Und zwar beweist du nur, dass du einen Hash auf deinem Handy in Form von dieser World-ID besitzt, der Teil dieser Datenbank ist, also Teil dieser Gesamtheit an Menschen, die sich jemals irgendwo haben scannen lassen und quasi eine World-ID erstellt haben lassen. Du sagst aber nicht, welche du bist. Und das ist eigentlich.
Du kriegst also quasi als jemand, der das abfragt, kriegst du nur ein Ja oder Nein, aber nicht.
Genau.
Okay, ja.
Du kannst beweisen, ich bin Teil einer Menge, aber du musst nicht sagen, welcher einzelne. Ja. Person dieser Menge du bist. Und das ist eigentlich ganz charmant. Und dann könntest du quasi dadurch beweisen, okay, ich bin ein Mensch, ich habe mich in der Vergangenheit verifizieren lassen und ich kann an diesem Airdrop teilnehmen. Das ist so ein bisschen
aber trotzdem,
die Vision für Worldcoin.
Alles verstanden. Ich meine, wir sind noch nicht, glaube ich, da angekommen, warum es jetzt den Shitstorm diese Woche gab. Aber
sorry.
Aber trotzdem eine Sache, die ich da ganz gerne noch nachhaken würde. Du hast ja gerade diesen großen Monolog begonnen mit, wir haben ein Identitätsproblem im Internet und WorldCoin, wir denken groß, bla bla bla. Jetzt mal ganz ehrlich, da kommt jetzt jemand hin, der verifiziert sich, der muss eigentlich nur sagen, okay, ich bin Teil dieser Menge. Was hält mich denn davon ab, trotzdem einen Bot laufen zu lassen, der dann halt einfach meine Wallet benutzt? Weil es ist ja nicht auf mich zurückzuführen. Das heißt, ich kann die Person ja auch nicht exkludieren. Also ich kann nicht sagen, oh, von dieser Iris-Hash kommt extrem viel Bot-Traffic, deshalb müssen wir den jetzt mal rausnehmen. Okay, das kann vielleicht in Zukunft kommen, weil vielleicht weiß WorldCoin mehr als die Anbieter, mit denen du kommunizierst. Aber trotzdem, also ja, ich habe ja nur ein einziges Mal, wenn ich ganz am Anfang dahin komme, dann sage ich hallo, ich bin's, der Flo, so, und danach kann ich ja trotzdem, also ich kann ja auch mir einen Account machen bei Coinbase, da mache ich einen neuen Customer, die wissen auch, dass ich es bin, ich kann dir ja trotzdem mein Handy geben und du kannst damit trotzdem Schabernack machen und ganz viele Transaktionen machen und keine Ahnung.
Genau, aber das ist, also ja, du hast recht, aber das ist nicht das Problem, was gelöst werden soll, sondern das Problem, was gelöst werden soll, ist was man als Sybil Resistance bezeichnet, dass du kannst einen Bot laufen lassen, aber du kannst genau einen laufen lassen. Du kannst nicht 100.
Ja, okay.
Quasi, wenn ich konnte jetzt in der Vergangenheit irgendwie mir 100 Wallets erstellen und mich 100 Mal für den Arbitrum Airdrop qualifizieren. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern quasi soll eine Wallet, beziehungsweise eine Person, ein Mensch, incentiviert werden im Zweifel. Der kann sich natürlich in einem Bot irgendwie selber bauen und mit dem Bot Transaktionen machen, um vielleicht den Reward zu maximieren. Jetzt
oder Deepfakes basteln von Obama, der dann nicht mehr über Politik, sondern Döner spricht.
oder sowas. Aber genau, es geht primär um dieses Problem Sybil Resistant. Dass du quasi eine 1:1 Zusammenhang hast zwischen einem Menschen, der sich irgendwann identifiziert hat, und einem Account, der dem zugehörig ist. Du hast recht, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, warum es jetzt einen Shitstorm gab. Aber grundsätzlich wollte ich nochmal kurz quasi den Hintergrund, die Technologie und diese Firma ist damit gestartet, um zu sagen, okay, wir brauchen irgendwo diesen Proof of Humanity. Und wir lösen das darüber, dass wir biometrische Daten erheben durch diesen Orb-Scanner, durch diesen Iris-Scanner und dann eben das mit Kryptographie sicherstellen, dass man, wenn man seine ID hat, sich dann irgendwie ausweisen kann, ohne sich selber, ohne persönliche Daten wirklich preiszugeben. Das ist quasi diese Grundlage, wo ich auch erstmal sagen würde, das ist für mich ein sehr valider Use Case, da irgendwo eine technologische Lösung zu bauen, weil ich glaube, das wird in Zukunft ein großes Problem sein. Jetzt kommt die andere Frage, was mache ich jetzt damit? Also jetzt habe ich irgendwo hier ein paar Millionen, ich glaube mittlerweile knapp 2 Millionen Leute, die sich schon haben verifizieren lassen. In Zukunft sollen es noch viel, viel mehr werden. In der Vision der Gründer irgendwie die ganze Welt natürlich. Was kann ich jetzt darauf launchen? Und die erste Sache oder eine der ersten Sachen, die WorldCoin jetzt launcht, ist eine Art Universal Basic Income.
Ach so. Ich wollte gerade raten und wollte sagen, ein Token, aber...
Du wolltest sagen, Token. Ja, es ist letztendlich beides. Also ein Token auch. Wie das jetzt funktioniert ist, wenn du quasi deine World-ID besitzt, kannst du jetzt, glaube ich, einmal im Monat deine Ration an Worldcoins claimen, die du geschenkt bekommst. Das sind 25 Coins, meines Wissens nach, aktuell. Und das entspricht jetzt bei einem aktuellen Tokenpreis irgendwie so irgendwas zwischen 50 und 60 Dollar. Gar nicht mal so schlecht für viele, viele Länder. Also das ist jetzt natürlich, also auch bei uns, also wenn ich jetzt irgendwie ein Schüler in Berlin wäre, wie gesagt, in Berlin gibt es so einen Orb-Scanner. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde da hinlaufen und mir die World-ID holen und dann irgendwie mein Taschengeld aufbessern mit 25
Euro. Du bist so geil, weißt du, gerade erzählst du noch, ich würde es nicht machen, aber wenn dich jemand 50, 60 Dollar im Monat anbietet, dann I'm in.
Als sag ich mal, hier mit meinem Wissensstand, mit 32 Jahren, jetzt würde ich es nicht machen. Als irgendwie 15-Jähriger, der sein Taschengeld aufbessern will, würde ich es vielleicht machen, sagen wir so. Das ist die Unterscheidung, die ich da treffe. Nee, und das ist quasi die Idee, dass wir sagen, okay, wenn wir diese Masse an verifizierten Menschen haben, dann können wir jetzt unterschiedliche Produkte oder Use Cases darauf aufbauen. Und einer ist eben zu sagen, hey, dann kriegt halt jeder im Monat die gleiche Menge, egal wo du sitzt, du bist ein Mensch und du kriegst quasi deine Menge an WorldCoin Tokens. Was ja ein ganz interessantes Gedankenexperiment erstmal ist. Das ist aber jetzt auch gleichzeitig schon einer der ersten Kritikpunkte, dass viele Leute sagen, hey, die ganze Traction, die ihr vorweist, hier irgendwie 2 Millionen Nutzer schon ongeboardet und so weiter, Damit exploitet die eigentlich so ein bisschen die wirtschaftliche Lage von Menschen im quasi globalen Süden, für die quasi das Versprechen von einem Universal Basic Income basierend auf so einem Token sehr viel wert sein kann. Die aber sich vielleicht diese ganzen Probleme, also quasi so ein bisschen, was ich gerade beschrieben habe, mit Datensicherheit und was für ein Rattenschwanz zieht das nach sich in Zukunft, die sich vielleicht damit gar nicht so im Detail beschäftigen, weil die hören nur, okay, ich kann hier irgendwann Iris einscannen lassen und kriege dann irgendwie, weiß nicht, x Dollar im Monat geschenkt, okay, mache ich mal. Ja? Und das ist schon einer der Kritikpunkte, der jetzt da stark aufgekommen ist, dass man quasi hier wirtschaftlich schwächere Regionen und Menschen so ein bisschen ausnutzt, die Leute onboardet, das natürlich irgendwo dann wieder als Traction verkauft, um seine Story zu erzählen und
aber sorry, den also den Punkt, ich weiß nicht, ich habe jetzt original zum ersten Mal davon gehört und ich habe jetzt ganze 20 Sekunden drüber nachgedacht, dass dementsprechend wäre es wahrscheinlich jetzt klug, meine Schnauze zu halten, aber ich ernsthaft, wenn 60 Dollar im Monat für dich der Gamechanger sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf, ich meine, wir sind hier super privilegiert in Deutschland, aber es gibt viele Leute auf der Welt, bei denen ist das der Fall. Ich glaube, die haben ganz, ganz andere Probleme als Datensicherheit. Und wenn du damit weniger hungrige Menschen auf dem Planeten hast, denen dann halt aus so einer privilegierten Stellung hervorzuwerfen, aber hier Datensicherheit etc. Also sorry, dann denke ich mir so, ja, also es ist gut, dass das jemand im Auge hat. Und wir sollten das auf gar keinen Fall unter den Teppich kehren. Und wir sollten schon sagen, wir sollten dann ganz genau gucken, dass das halt alles datensicher ist. Aber irgendwie müssen wir doch eine Priorisierung vom Problem haben. Und wenn jemand wirklich, ich würde jetzt zumindest, Sam Altman kann natürlich auch noch irgendwann den Elon Musk-Move machen und abdriften, aber erstmal würde ich ihm eine ganz gute Intention unterstellen. Dann wirklich, also, let's try. So, weißt du, also dementsprechend die Kritik sehe ich ehrlicherweise nicht so dolle.
Ich bin bei dir und ich glaube auch, dass die Kritik nicht von Leuten aus diesen Regionen geäußert wurde, sondern dass es quasi hier die Silicon Valley Leute, die eh genug Geld haben, die diese Kritik geäußert haben. Aber das nichtsdestotrotz, das war ein Punkt, den ich öfters gelesen habe, dass quasi so ein bisschen eine Frage gestellt wurde, okay, wer wird denn hier gerade ongeboardet und sag ich mal, was sind die Beweggründe der Leute, sich jetzt hier irgendwo anzumelden und ist das... Geht das wirklich in die richtige Richtung oder geht das in die falsche Richtung? Weiterer Kritikpunkt, der aufgekommen ist, ging vielmehr um den Token Launch als solcher und diese, sag ich mal, absurde Bewertung. Ich hatte gerade schon gesagt, irgendwie 21 Milliarden, genauso viel wert wie Coinbase, die jetzt diesem Token zugeschrieben wird, der eigentlich ja heute noch keine Utility hat, außer dass er jeden Monat irgendwie an ein paar Leute verschenkt wird. Naja, denn was man sagen muss, Worldcoin hat sich jetzt für einen Launch entschieden, der einem Muster entspricht, was wir im letzten Crypto-Cycle 2021 oft gesehen haben, was man als Low Circulating Supply, High Fully Diluted Valuation bezeichnet und ich erkläre gleich, was damit gemeint ist. Letztendlich ist das Playbook solches, dass man quasi einen Token launcht mit relativ vielen Tokens. Ich glaube ich weiß gar nicht, wie viel es bei Worldcoin genau sind, 10 Milliarden, ja genau, 10 Milliarden Tokens, gibt es in Summe und man aber erstmal beim Token-Launch relativ wenige davon rausgibt. Ja? Und in dem Fall sind es unter 1% der Tokens oder circa 1% der Tokens, die jetzt rausgegeben wurden.
Also kannst davon, du diese 22 Milliarden Market Cap schon mal völlig vergessen. Also
natürlich,
man rechnet
die ganze völlig vergessen. Hinzu kommt aber von diesem 1% der Tokens, die jetzt gelauncht wurden, die jetzt aktuell im Circulating Supply sind über 95% davon bei Market Makern. Die wurden quasi von Worldcoin ein Market Maker geliehen mit dem ganz klaren Auftrag, hier quasi Liquidität bereitzustellen zu gewissen Preispunkten. Weil also professionelle Market Maker können Preise, vor allem in so ineffizienten Märkten, wie es bei Krypto oftmals der Fall ist, schon beeinflussen zum gewissen Grad. Das heißt, von dem 1% sind 95% bei Market Makern, die jetzt halt es geschafft haben, einen Preis von, wo sind wir jetzt aktuell, $2.18, der war aber auch schon mal ein bisschen höher, ich schaue jetzt mal hier kurz, ja, so zwischen $2 und $2.50, sage ich mal, hat sich's bewegt, einen Preis halt in dieser Range irgendwo festzusetzen. Was dazu führt, dass es quasi diese super, super hohe Bewertung gibt, die aber eigentlich ein Luftschloss ist, weil, sagen wir mal, heute wären irgendwie ein Großteil dieser Tokens im Circulating Supply und Leute würden die halten, würden sehr, sehr viele Leute die für diesen Preis wahrscheinlich direkt am Markt verkaufen und der Preis würde komplett abstürzen. Und ja, das
ich
ist
glaube,
so ein bisschen,
ich glaube, vielleicht auch nochmal ein bisschen plakativeres Beispiel für die Leute. So, mal angenommen, wir könnten uns heute zu Milliardären machen und zwar sehr, sehr schnell, indem wir jetzt zum Beispiel sagen, oder ich gründe eine Company, die hat 1 Million Shares und ich sage dann halt, okay, pass auf, ich verkaufe dir, Julius, einen dieser Shares, einen einzigen, verkaufe ich dir für $1,000 und du sagst, ja, easy, Flo, komm, machen wir. Dann, ne, du gibst mir $1,000, du kriegst diesen einen Share. Das bedeutet, wir würden jetzt hochrechnen und sagen, naja, okay, die Company hat 1 Million Shares. Jetzt wurde gerade ein Share für $1,000 verkauft, das heißt 1 Million Shares mal $1,000, dann ist die Company ja eigentlich 1 Milliarde wert, obwohl nichts anderes passiert ist, als eine Person von einer anderen Person einen Share für $1,000 zu kaufen. Ne? Also ich glaube, so muss man das halt auch nochmal sehen, dass der Marktpreis nicht so wirklich validiert ist, weil wahrscheinlich einfach viel zu wenig an Free Float in der Hinsicht da ist, der halt ein großes Marktvolumen oder die Meinung des breiten Marktes widerspiegelt.
Richtig. Und was ist der Vorwurf, der jetzt hier quasi mitschwimmt, ist zu sagen, okay, ihr versucht hier quasi irgendeinen Preispunkt am Markt zu verfestigen, das sind jetzt diese $2 bis $2,50. Und wenn der Preispunkt jetzt erstmal über ein paar Monate existiert, dann gibt es einen Effekt, dass Leute das irgendwo als normalen Preis, in Anführungszeichen, für WorldCoin akzeptieren. Und Retail-Investoren auch zu diesem Preis dann irgendwann kaufen werden und sich dann die Möglichkeit gibt, wenn quasi Insider, also das Team, frühe Investoren und so weiter, irgendwann ihre Tokens unlocken, also gutgeschrieben bekommen, dass die dann zu diesen, sag ich mal, zu diesen Preisen am Markt verkaufen können und die Exit-Liquidität für Insider quasi Retail-Money ist. So, und das ist halt ein Play, was wir in Krypto öfters gesehen haben, vor allem 2021. Und das war jetzt so der große Kritikpunkt, der diese Woche auch mal aufgekommen ist, rund um WorldCoin. Und ich finde die Kritik auch total angebracht, super richtig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt das alles jetzt so in einen Topf geworfen wird. Weil ich finde, und ich hatte das ja eingangs gesagt, ich finde die Idee und, sag ich mal, der Grund, warum sie jetzt dieses Projekt gestartet haben, auch die Technologie, die sie da entwickelt haben, by the way, sie sind dabei, das alles zu open sourcen. Also die ganze, auch die Hardware ist nun nicht 100% open source, aber Sam sagt auch in dem Interview, oder Alex, einer von den beiden, dass sie das alles open sourcen werden, um halt auch Vertrauen zu schaffen.
Ja.
Um nicht so eine Blackbox werden. Glaubst du nicht? Na gut, ich glaub's.
Naja, also, irgendwie klar, kann ich mir gut vorstellen, aber wenn du überlegst, OpenAI, und ich bin in deren Historie jetzt auch nicht unfassbar drin, aber auch eine Sam Altman-Bude, wurde ja eigentlich als komplette Non-Profit ganz am Anfang gegründet und da war ja Elon Musk auch noch involviert und so weiter und so fort. Ja, kannst du mal sehen, wo die großen Durchbrüche dann kamen, da war aber wenig von Non-Profit zu spüren. So. Also dementsprechend, ich könnte mir...
Genau, aber was ich sagen wollte, diese grundsätzliche Idee und Technologie, dass man hier eine Lösung baut, das finde ich total spannend und ich glaube auch, dass es halt noch super früh ist und dass sich dem, also ich würde dem Projekt auf jeden Fall eine Chance geben als solches, dass sie da was Spannendes bauen können und dass vielleicht auch die Lösung, die sie hier bauen, wie gesagt, sie erzählen in diesem Podcast, dass sie irgendwie 2 Jahre jetzt an dieser Hardware gefeilt haben, das ist dann scheinbar kein triviales Problem, das zu lösen. Das finde ich sehr spannend. Gleichzeitig finde ich jetzt den Token und den Token-Launch sehr fragwürdig, wie das stattgefunden hat. Und ich frage mich auch, warum muss man jetzt da direkt diesen Token quasi in den Ring werfen? Das zieht irgendwie alles so ein bisschen runter und führt letztendlich dazu, dass so die Gesamtwahrnehmung von WorldCoin, würde ich sagen, eher ins Negative gerutscht ist diese Woche als ins Positive.
Okay, verstehe ich. Vielleicht noch eine Reaktion von mir auf die Kritik, die du gerade geäußert hast, an diesem... der Marktmanipulation ja eigentlich. Zumindest schwingt das so ein bisschen mit, dass du halt einen Tokenpreis irgendwie künstlich bei 2 bis $2,50 fixierst. Ich finde auch, dass es ein Geschmäckle hat und die Kritik würde ich auf jeden Fall mehr teilen als alles andere. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass Krypto ja immer noch wilder Westen ist. Und wir haben auch an der Börse gewisse Mechanismen eingeführt, um gewisse Preisstabilität zu schaffen. Also illegale Marktmanipulation ist per Definition illegal. Aber es gibt halt auch sowas wie Circuit Breaker an den Börsen oder beziehungsweise wenn Kurse extremst schwanken, dann wird der Handel damit zwischenzeitlich ausgesetzt, dann werden halt, also was ich damit sagen will ist, wir haben eigentlich daran Interesse, dass Märkte gut funktionieren, dass Liquidität um bestimmte Preise halt einfach gestellt ist und keiner hat ein Interesse daran, dass wir halt wirklich, also es wäre für das ganze Projekt nicht gut, wenn der Kurs massiv in die Höhe schnellt. Und es wäre auch nicht gut, wenn der Kurs die ganze Zeit Achterbahn fährt oder whatever. Deshalb finde ich das Kalkül dahinter, den Gedanken, da würde ich jetzt erstmal keine böse Absicht hinterstellen. Wenngleich ist natürlich irgendwie einer Marktmanipulation gleicht. Das vielleicht meine 2 Cents noch dazu. Wir haben jetzt so ein bisschen das Ding, dass wir uns bei Worldcoin ein wenig verplaudert haben. Und wir haben noch 1-2 Themen auf dem Zettel. Deshalb kurze Frage an dich. Wir haben die Telegram-Bots. Da würde ich jetzt einmal kurz meine Erfahrungen schildern. Wir haben noch eine Hörerfrage zu den aktuellen Entwicklungen von Binance. Und wir haben heute noch angedacht, einen Ripple-Deep-Dive zu machen. Wollen wir alles 3 machen, weil dann müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken? Oder wollen wir ein Thema auf nächste Woche verlagern? Und den Ripple-Deep-Dive darfst du nicht nochmal verlagern. Der ist gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, wird schwierig, dir nochmal zu verschieben. Nee, lass uns alle 3 machen. Ich glaube, es ist gut, weil du bist ja eh so jemand, du tendierst dazu, dann bei deinen Erfahrungsberichten so ein bisschen auszuschweifen und dann musst du jetzt hier einfach ein bisschen effizienter berichten aus der Trading-Welt. Die Hörerfrage kann ich, glaube ich, auch relativ okay, effizient beantworten und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Ripple am Ende.
Na gut, dann machen wir das so. Also, ich wurde ja von dir, du hast ja irgendwie so die Angewohnheit, mich Dinge ausprobieren zu lassen, auf die du selbst keinen Bock hast oder die dir ein bisschen zu heikel sind. Und du hattest letzte Woche die Telegram-Trading-Bots ausgegraben, was im Endeffekt einfach Chats sind, die du auf Telegram führen kannst und damit so ein bisschen automatisierter handeln kannst. Soll gerade der heiße Scheiß in der Kryptowelt sein und ich habe dann gesagt, das klingt irgendwie witzig, ich probiere es mal aus auf deinen Anraten. Du hattest mir allerdings überhaupt gar keine Guidance gegeben, wie ich das machen soll. Und dementsprechend musste ich mich selbst ein bisschen belesen und habe ehrlicherweise meinen Aufwand aber in Grenzen gehalten. Habe einfach geguckt, was gibt es denn für Bots und bin auf einen Artikel von Be in Crypto, glaube ich, gestoßen, wo so ein bisschen einmal aufgezeigt wurde, hier, guck mal, das ist das Hype-Thema, hier gibt es 5 Bots und der Marktführer ist Unibot. Habe ich mir nicht die Mühe gemacht, irgendwie alle miteinander zu vergleichen, sondern gedacht, okay, Unibot it is. Wie funktioniert der ganze Bums eigentlich? Habe ehrlicherweise nicht Trial and Error gemacht, weil mir das schon ein bisschen heikel war, sondern bin halt auf deren Website gegangen und die haben einen recht guten YouTube-Kanal, wo sie dich halt einmal durch die kompletten Features durchführen, immer so in 3 bis 5 Minuten Videos und die habe ich mir wirklich alle angeschaut, das sind so 9 Videos, wo halt einmal das grundsätzliche Feature-Set angezeigt wird. Das Onboarding dadurch sehr einfach gemacht, also du hast auf der Website auch einfach Start Trading Button, dann klickst du drauf, dann öffnet sich dein Telegram mit einem Chat zu diesem Chatbot. Du kannst diesen Chatbot aber auch einfach auf Telegram suchen und gibst halt einfach Unibot ein, drückst halt einmal auf diesen Menüknopf, dann startet ein Chat und dann hast du quasi immer so einen Prompt-Aufruf am Anfang, wo du halt die, jetzt muss ich mal ganz genau gucken, ich mache mir das mal kurz auf, damit ich hier keinen Schwachsinn erzähle. Und da hast du im Endeffekt mehrere Features. Du kannst Tokens buyen, also kaufen, du kannst sie verkaufen, du kannst eine Limit-Order eingeben für verkaufen und kaufen. Du kannst Mirror-Sniper machen, da erzähle ich gleich noch, was das ist. Dann Ether transferieren, du kannst deine Token Balances abrufen, deine P&L dir anschauen und hast halt noch so verschiedene Settings. Und im Endeffekt funktioniert das so, in dem Augenblick, wo du das Menü startest, da richtet der Bot für dich, weil du ja auch das letzte Mal Angst hattest, wie sicher ist das überhaupt? Und kann ich da meine Wallet integrieren und so? Diese Sorge nehmen sie dir eigentlich, weil du startest das Ding und sie erzeugen automatisch für dich 3 Wallets. Also du hast dann quasi in deinem Telegram-Account 3 unterschiedliche Wallets, da steht dann halt deine Adresse. Du kannst dir auch den Private Key anzeigen lassen und diese Wallets dann zum Beispiel in deine MetaMask integrieren und kannst sie auch außerhalb von Unibot benutzen und so weiter. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich dann diese 3 Adressen hatte. Ich habe die erste genommen, habe von meiner MetaMask mir da ein bisschen Ether rüber transferiert. Es scheint aktuell auch nur auf Ether zu laufen. Oder vielleicht habe ich da auch nicht den richtigen Hack gesehen. Du transferierst dir halt quasi Geld auf die Wallet, kannst aber auch auf alle 3 dir halt Geld transferieren und kannst dann auch mit allen 3 parallel traden, was ganz cool ist. So, und im Endeffekt kannst du dann halt ganz easy, oder was heißt ganz easy? Also das Ding ist, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das Interface finde, weil einerseits ist es natürlich was ganz anderes, als du hast ein schön designtes Interface, wenn du auf Uniswap gehst, als du hast hier so ein Chat-Interface. Es hat aber so das Ding, wenn du brauchst so eine Minute, glaube ich, bis du halt das fühlst, dass es so funktioniert. Und dann hat es so was Hackerartiges. So blöd das klingt, aber kennst du das, wenn du so ein Command-Terminal auf dem Computer aufmachst und dann da fühlst du dich halt schon irgendwie wie der krasseste Hacker, so nach dem Motto. Das habe ich halt hier. Also wenn du auf einmal im Chat-Interface tradest, geht's irgendwie sehr, du hast es schnell drauf und das fühlt sich schon ganz cool an. Naja, und was ich dann halt gemacht habe, also wie funktioniert das konkret? Wenn du zum Beispiel auf Buy Token klickst, dann musst du, dann öffnet sich ein neuer Prompt, wo dann halt steht, hier, das ist eine Private Transaction, was wohl ganz cool ist. Dazu sage ich auch gleich noch was, warum das cool ist. Aber du hast dann halt so, du kannst ja dein Slippage einstellen, du kannst deinen Amount einstellen, den du halt traden willst. Und wenn du das alles eingestellt hast, dann wirst du aufgefordert, eine Token-Adresse einzugeben. Das ist natürlich User-Interface-mäßig beschissen, weil normalerweise bei Uniswap oder sowas habe ich ein Dropdown-Menü und kann sagen, hier Ethereum. Du musst dir halt die Token-Adresse deines jeweiligen Tokens selbst raussuchen. Ich habe dafür einfach mich an dem Video orientiert, was die von Unibot gemacht haben. Die benutzen eine Homepage, die heißt dextools.io. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und da ist dann unter dem Token jeweils, ja, halt die Token-Adresse. Die musst du dann halt einmal einkopieren und dann kaufst du so einen Token. Das erstmal so ganz grundsätzlich. Es gibt aber halt noch ein paar coolere Features. Also das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann irgendeinen scheiß Meme-Coin gekauft, der heute irgendwie 1100% gemacht hat. Einfach nur, weil ich halt irgendwas ausprobieren wollte, irgendwas zu kaufen.
Sehr gut.
Der hieß Moon. Aber das ist ja jetzt erstmal, okay, warum ist das cool? Das kann ich doch alles erstmal bei Uniswap machen. Also warum sollte ich das dafür benutzen? Das Coole ist, ich hatte gerade schon gesagt, wenn du hier Tokens kaufst, sind das grundsätzlich oder häufig Private Transactions. Das heißt, die werden nicht auf Etherscan oder whatever publiziert, bevor sie ausgeführt sind. Das heißt, oder das Coole daran soll wohl irgendwie sein, dass du nicht gefrontrunnt werden kannst. Und also es wohl MEV, auch Sandwich...
Stichwort MEV Protection.
Genau. Dafür ist das halt eigentlich gedacht. Also du kriegst halt, du wirst halt nicht gefrontrunnt, es gibt keine Sandwich-Attacks etc. pp. Und das ist halt ganz cool. Das soll das Traden auf Dexes einfacher und sicherer machen in der Hinsicht. Und was auch ganz cool ist, du kannst das Tool aber benutzen, um andere Leute eigentlich zu frontrunnen. Und das ist dieses Mirror-Sniping, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Da kann ich dann zum Beispiel, ich klicke drauf und dann kann ich deine Wallet-Adresse eingeben. Und dann copiert der alle Trades, die du machst. Also ich kann quasi komplettes Copy-Trading machen. Und das Geile ist, ich kann dich halt quasi frontrunnen, wenn du halt diese Public-Transactions machst. Also wenn du halt irgendwie Ether kaufst, kann ich halt, macht der automatisiert für mich, dass meine Transaktion vor dir in der Blockchain ist. So nach dem Motto. Ich hatte jetzt keine Wallet, mit der ich es ausprobieren konnte, wie cool das auch funktioniert. Deshalb, das ist nur das, was ich in diesen Videos gesehen habe. Weil, also vielleicht probieren wir das irgendwie mal aus. Vielleicht gibst du mir auch mal eine Wallet, mit der ich das irgendwie ausprobieren kann. Oder vielleicht experimentieren wir nächste Woche mal selbst. Und dann können wir darüber ein bisschen mehr berichten. Das fand ich ganz cool. Und was halt auch ganz cool ist, und dann bin ich auch fertig mit meinem Erfahrungsbericht. Ich kann durch diese Buy Orders, also Limit Orders und Sell Orders, kann ich mir eigene Trading-Strategien implementieren, weil du hast kein Limit, wie viele Buy Orders und wie viele Sell Orders du machst. Und ich könnte dann halt einfache Strategien implementieren, wie zum Beispiel zu sagen, immer wenn Ether auf Kurs X fällt, dann bitte kaufen und immer verkaufen, wenn er auf Kurs Y steigt. Und kann aber auch Pairs traden, also kann ja unterschiedliche Tokens und so weiter und so fort und kann mir da, also ich, es ist jetzt noch nicht das perfekte Setup, aber kann halt auch kompliziertere Strategien damit bauen. Es ist leider nicht so einfach und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also dieses Mirror-Sniping geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich auf den Knopf drücken kann und so Yield-Farming machen kann. Also dass ich einfach nur, ich installiere diesen Bot und sage jetzt, okay, verdien Geld für mich. Und dann macht er das halt, ohne dass ich weiß, wie es funktioniert. So weit sind wir zumindest bei Unibot, oder vielleicht bin ich auch zu blöd, habe ich nicht gefunden, aber so weit sind wir noch nicht. Das als kurzer Erfahrungsbericht, kurze Meinung von dir dazu.
Ja, super spannend. Genau, ein paar Gedanken dazu. Also, warum finde ich das denn überhaupt spannend? Weil, also, let's be honest, du hast, glaube ich, gerade irgendwie 20 Mal Trading gesagt. Hier geht es jetzt nicht irgendwie um schlaues, langfristiges Investieren. Ja. Also das ist schon Trading und Zocker getrieben. So, versteht uns da nicht falsch. Und das ist ja eher was wir hier oftmals kritisch beäugeln. Ich finde es dennoch spannend, weil es, glaube ich, eine User-Interface-Innovation hier stattfindet. Denn was man ja oftmals das Problem hat, ist, dass irgendwo Krypto-Wallet-Interfaces und Trading-Interfaces nicht sehr intuitiv sind. Und ich glaube, es oftmals Leute davon abhält, die Produkte auch zu nutzen. Und ich glaube, das finde ich jetzt hier spannend. Ich bin jetzt auch, also Telegram ist jetzt sicherlich nicht das schönste Interface und ich habe auch so ein paar Screenshots von Unibot gesehen, wie du schon gesagt hast, das ist auch eher Hacker-like, aber ich glaube, es macht es doch nochmal für den einen oder anderen zugänglicher als jetzt die klassischen Decentralized Exchanges oder irgendwelche Perps-Protokolle. Das heißt, das finde ich hier sehr spannend und ich könnte mir da vorstellen,
vielleicht
auch, dass...
Vielleicht einer Schub, kurzer Einschub noch, wenn ich zum Beispiel auf Uniswap unterwegs bin, dann muss ich ja haufenweise Transaktionen irgendwie signen in meiner Metamask. Also da ist irgendwie immer, genau, wird aufgerufen, es wechselt immer hin und her. Das ist halt hier das Geile, das hast du nicht. Also da geht's dann irgendwie schnell. Wenn du einmal die Token-Adressen hast, dich einmal ans Interface gewöhnt hast, zack, da geht eine Transaktion. Das kann natürlich auch negativ sein, aber das macht die Experience ein bisschen smoother.
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir weiterhin sehen werden. Ich glaube, das ist quasi die Generation an Trading-Bots, die wir jetzt sehen, à la Unibot, was du jetzt ausprobiert hast und ein paar andere, das ist die allererste Produktiteration in dem Bereich jetzt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch viel, viel weiter getrieben wird. Und dass deshalb ein Trend ist, den man vielleicht nicht einfach jetzt irgendwie abtun sollte, als ja, ist ja irgendwie nur für Trader irgendwie auf Telegram zocken, sondern, glaube ich, eher versuchen zu verstehen, okay, warum ist das relevant und warum nutzen da so viele Leute? Das muss ja irgendeinen Grund geben. Das heißt, das finde ich spannend. Manche der Features, die du beschrieben hast, finde ich auch spannend. Also beispielsweise, dass sie dir ermöglichen, eine gewisse MEV-Protection einzubauen. Ich müsste mich jetzt einlesen, wie sie das genau lösen. Aber das ist ja zum Beispiel, gerade wenn man illiquidere und kleinere Coins kaufen möchte, ein massives Problem. Wir hatten das bei Pepe, bei diesem Meme-Coin, der dieses Jahr hochgekommen ist, besprochen hier, dass der Bot, der sich darauf spezialisiert hat, Leute, die Pepe zu traden, front zu runnen, dass der massiv Geld gemacht hat dieses Jahr. Das war dieser Jared from Subway, für alle, die sich daran noch erinnern. Und somit ist das auch da quasi wirklich ein spannendes Feature. Auch dieses Mirror- oder Copy-Trading kann man jetzt von halten, was man will, aber es grundsätzlich, glaube ich, kannst du auf so eine Infrastruktur irgendwie neue Produktfeatures aufsetzen, die Leute vielleicht irgendwo für sinnvoll achten. Jetzt die große Schwierigkeit, die ich mit dem Ganzen sehe, ist halt schon das Thema irgendwo Sicherheit. Ja, dir werden hier Wallets erstellt und du kannst dir dein Private Key exportieren. Das ist ja cool, also klar, du hast dein Private Key, aber du kannst nicht sicher gehen, dass du der Einzige bist, der diesen Private Key gesehen hast, sondern, ne, also Unibot erzeugt die Private Keys für dich, aber du weißt nicht quasi, die sind so, sozusagen quasi im Internet, ne? Also quasi ist...
Das ist übrigens...
Es ist nicht ausgeschlossen, dass andere Leute darauf Zugriff haben.
Das sehe ich ganz genauso. Also ich würde da auch... Die Idee muss schon sein, du hast einen normalen Account, irgendwie eine ganz normale Wallet, Metamask, irgendwie ein Ledger oder whatever, ziehst dir Kohle darauf, tradest damit und wenn du Trading-Gewinne hast, die du nicht brauchst fürs weitere Trading, direkt wieder auf eine andere Wallet ziehen. Also das würde ich da nicht lassen. Witzigerweise, du kannst deine eigenen Wallets integrieren, aber dann musst du auf einmal in diesen Telegram-Chat, musst du den Private Key halt reinpacken. Also du integrierst dir, und da hätte ich halt so, also das war für mich so ein Ding, ich bin raus.
Wobei, am Ende, also da, genau, das ist aber auch lustig, dass du sagst, weil am Ende des Tages ist das nicht sicherer oder unsicherer als die Variante, die du jetzt gewählt hast. Also quasi
doch,
in dem
einen... Doch. Nee. Weil, doch. Weil, also warum
ich das halt... Ich sage jetzt nicht nochmal nee.
Aber warum ich das schon sicherer wahrnehme, ist die Tatsache, auf der einen Wallet, wo ich jetzt was rübergeschickt habe, das ist eine Wegwerf-Wallet für mich. Die benutze ich nur für das und ich kann verlieren, was auf der Wallet drauf ist. Wenn ich meine eigene Wallet, da sind ja auch Assets drauf, die ich überhaupt nicht für das Trading benutzen wollte. Und mal angenommen, ich gebe das jetzt da einmal ein, werde Telegram-Trading nie wieder benutzen, vergesse aber, dass ich da meinen Private Key einmal preisgegeben habe. Jetzt lebe ich weiter in meiner ganz normalen Metamask-Wallet. Wir machen hier irgendwie 10 Jahre Podcast. Ich bin irgendwann wirklich mal Kryptomilliardär. So nach dem Motto, habe vergessen, dass ich vor 10 Jahren mal bei Telegram meinen Private Key eingegeben habe für die Wallet, die ich dachte, die eigentlich protected ist. Also deshalb finde ich schon, dass da ein Unterschied ist.
Ja, gut, ist, glaube ich, ein richtiger Punkt, aber du kannst ja natürlich auch privat genauso eine Burner-Wallet erstellen und den
Private Key dann dort schicken. Ja, klar. Wenn ich jetzt eine extra Wallet dafür erstelle, richtig, ja.
Dann nimmt sich, glaube ich, nicht viel. So, und das ist, glaube ich, der Punkt, und das ist, glaube ich, auch so ein spannender Trade-off halt, dieses Ganze quasi, ja, ich muss hier nicht signieren und Transaktionen gehen einfach raus, ist eine coole User-Experience. Die Frage ist quasi, wie wird das ermöglicht und was für einen Private-Key-Zugriff gibst du wie in diesem Interface? So, und das ist, glaube ich, das, was man hier wirklich schon mit einem fetten Ausrufezeichen markieren muss. Ich würde hier irgendwann gerne mit rumprobieren, das einfach mal ausprobieren. Ich würde hier auf gar keinen Fall irgendwelche Assets länger liegen lassen. Und wenn man da irgendwie tradet und Gewinne macht, die auch ganz schnell wieder abziehen auf irgendwelche anderen Wallets. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und meine letzte Anekdote noch zu Unibot, und dann können wir auch weitermachen. Ich hatte das Thema sehr, sehr früh gefunden auf Twitter damals. Ich glaube, ich weiß nicht, vor 3-4 Monaten, als sie angefangen haben. Da war der Tokenpreis noch unter $10. Und damals gab es nur die Option, dass du deinen Private Key in Telegram quasi reinpastest. Und ich habe das von so ein paar Leuten gelesen, die ich eigentlich gar nicht für so blöd halte. Und dann dachte ich mir aber, okay, das muss irgendein Scam sein. Also jetzt hier Trading-Bot auf Telegram und ich schicke irgendwie meinen Private Key rein im Plaintext, das kann ja nicht sein. Dann habe ich das Ganze abgetan. Wäre dann sicherlich ein gutes Investment gewesen, wenn wir uns mal den Unibot-Token Preis heute anschauen. Ich öffne das mal parallel. Der ist jetzt nämlich schon bei irgendwie 100, ach, hör mir auf, $175. ich habe das Ganze bei unter $10 gesehen. Naja.
Ich finde ja schön, dass du auch mal Gelegenheit verpasst. Aber also vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu der ganzen Nummer. Die haben auch ein recht gestörtes Referral-Programm, was ich so gesehen habe. Also wenn du halt andere Nutzer mit reinziehst, das werden wir jetzt hier nicht machen, sonst würden wir uns wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen. Aber ich glaube, du partizipierst auch an den Transaktionsgebühren, die halt quasi die Leute, die du ins Ökosystem gezogen hast, machen und so ein bisschen. Also ich glaube, da könnten wir jetzt hier mit dem Podcast, wenn wir da einen Referral-Code in den Dings packen, also in den Episodentext, dann würde es da für uns wahrscheinlich recht viel Geld regnen. Werden wir an dieser Stelle nicht machen. Wir werden einfach auf die Unibot-Seite verlinken für alle, die es mal ausprobieren wollen. Macht damit, was ihr wollt. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Be careful da draußen. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt weitermachen. Und zwar, du hattest gesagt, du kannst die Hörerfrage, die wir haben für Binance, recht schnell beantworten. Ich lese dir einmal vor, weil ich habe nicht mal mitbekommen, was da bei Binance los gewesen ist. Also deshalb musst du auch einen kurzen Abriss machen. Und zwar, die Frage war, hallo, könntet ihr beim nächsten Podcast ein Update zu Binance bringen? Hat das Vorgehen negative Folgen für die deutschen Binance-Kunden? Zumindest nach deutschem Recht, ist zu erwarten, dass Binance deutsche Accounts schließt, sollten deutsche Kunden proaktiv alle Assets abziehen. Danke und viele Grüße, Bernd. Was sagst du? Was ist überhaupt passiert? Weil welches Vorgehen? Also reden wir immer noch darüber, dass die so in Europa Accounts oder beziehungsweise sich aus europäischen Märkten zurückschließen oder gibt es da jetzt noch irgendeine neue Nummer?
Richtig, also genau, also deshalb ist... gab jetzt gar nicht so viel News. Es gab tatsächlich hier aus eurem Hause gab es paar Artikel zu Binance diese Woche von Finance Forward. Können wir auch verlinken.
Hertha Sport. Ich komme ja aus Berlin. Das hat ja wehgetan. Aber hier so von wegen, es geht um Trikotsponsorschaft bei Hertha. Da
aber
ich
es ging auch
so
darum, um so ein bisschen die Praxis, wie man mit Mitarbeitern umgeht und Entlassungen, die es jetzt zuletzt gab und was für eine Geheimnistuerei in diesem Konzern eigentlich stattfindet. Also das können wir verlinken auf jeden Fall. Ich glaube, worauf sich der Bernd bezieht, war jetzt, dass es die News gab, dass Binance keine BaFin-Lizenz bekommen wird, beziehungsweise die den Antrag jetzt irgendwie final zurückzieht. Das ist für mich jetzt irgendwo... jetzt keine Riesen-News gewesen, weil das Gleiche haben wir ja schon in irgendwie 10 anderen Märkten in den letzten Wochen erlebt. Da sieht man natürlich, dass hier jetzt irgendwie quasi sich aus vielen europäischen Märkten irgendwo zurückziehen mit diesen Anträgen quasi sich dort zu registrieren. Heißt das jetzt, dass ich es automatisch in Zukunft als deutscher Nutzer nicht mehr benutzen kann? Und das ist eine interessante Frage, die ich auch nicht zu 100%, also keine Rechtsberatung, aber die ich nach meinem Verständnis auch nicht zu 100% beantworten kann. Aber mein persönliches Verständnis ist erstmal nein, weil auch in der Vergangenheit hatte Binance keine Lizenz. Und trotzdem, also ich habe seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, ein Binance-Konto und die hatten quasi nie eine Lizenz. Sie durften es nicht aktiv an deutsche Kunden bewerben. Deshalb, wenn du dich erinnerst, letztes Jahr auf der Finance Forward-Konferenz war ja Xi zu Gast und Binance hat auch so eine kleine Ecke. Da wurde nirgendwo irgendein Binance-Produkt beworben. Da waren NFTs ausgestellt. Das heißt, einfach den ganz einfachen Grund, dass solange du hier keine Lizenz hast, darfst du auch nicht keinen Vertrieb machen und deine Produkte nicht bewerben. Das heißt, das wird sich auch nicht ändern mit den News, die wir jetzt diese Woche hatten. Was in der Vergangenheit schon geschehen ist, dass zum Beispiel Binance ihre Futures-Produkte europäischen Kunden nicht mehr anbieten. Das war, ich glaube, 2021 haben sie das geschlossen. Da war zum Beispiel ein Riesending, also haben alle ihre Futures auf Binance getradet und dann gab es da, basierend auch auf quasi Regulierung innerhalb der EU, wurde das dann geschlossen. Ich glaube, eine weitere Sache, die passieren kann, wird, vielleicht schon beschlossen ist, dass halt dieses ganze Fiat-On- und Off-Ramping auf europäische Konten halt super, super hart wird, erschwert wird, wahrscheinlich vielleicht sogar ganz geschlossen wird. Also ich würde nicht mich darauf verlassen, und vielleicht beantwortet das die Frage so ein bisschen, wenn jetzt Binance dein einziges Konto ist und du irgendwie hierüber primär dein Geld in die Kryptowelt rein und raus geschoben hast, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das in Zukunft oder noch lange funktioniert. Ich habe tatsächlich noch nie bei Binance irgendwas on- oder off-rampt. Ich nutze dafür andere Börsen, zum Beispiel in Kraken, wo das sehr gut funktioniert. Und genau, das heißt, darauf würde ich mich
aber
nicht
verlassen. Aber die Assets würdest du ja immer noch dann rausbekommen. Du könntest ja theoretisch von Binance halt auf eine andere...
das meine ich.
Auf eine andere,
genau.
Ja, okay.
Genau, das meine ich eben. Also da sollte man sich auf jeden Fall Alternativen, glaube ich, suchen. Eine Frage war ja, soll man jetzt irgendwie sicherheitshalber alle Assets runterziehen, weil das Konto geschlossen wird? Also sagen wir mal, es tritt der Fall ein, dass Binance allen deutschen Kunden irgendwo kündigt, weil sie sagen, okay, wir haben irgendwie keine Lust, hier auch noch verklagt zu werden. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwie ein Zeitfenster gibt, wo du deine Assets dann abziehen musst. Ich glaube nicht, dass dir von heute auf morgen quasi da irgendwie du nicht mehr reinkommst und deine Assets quasi geklaut werden. Ist jetzt meine Vermutung. Ja. Wenn du das aber nicht glaubst, dann sollst du deine Assets auf jeden Fall abziehen. Und wir haben es ja auch schon oft gesagt, ich würde eh nicht so viele Assets auf irgendwelchen zentralen Börsen liegen lassen. Ich glaube, FTX war ein gutes Learning für alle, die das gemacht haben. Sondern wenn man es denn kann, wenn man sich das zutraut, auf jeden Fall in Richtung Self-Custody gehen. Am liebsten mit einem Ledger, Multisig-Wallet oder ähnlichen. Das ist, glaube ich, das Sicherste. Wenn man aber sagt, okay, ich habe jetzt aber irgendwie Assets auf Binance und keine Ahnung, ich habe jetzt gerade keine andere Börse und möchte die jetzt irgendwo nicht Self-Custody halten. Wäre für mich die Meldung, dass Binance keine BaFin-Lizenz bekommt, nicht der Grund, jetzt dann die Assets abzuziehen, wenn ich sie davor dort liegen hatte. Wenn ich mich davor wohlgefühlt damit habe, dann würde ich mich jetzt immer noch wohl damit fühlen. Aber wie gesagt, ich habe da auch so gut wie nichts liegen.
Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr faire Einschätzung. Ich würde es ein bisschen einfacher machen an der Stelle. Ich muss manchmal an das Sprichwort denken, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und ich denke mir halt so, ich will an der Stelle niemandem irgendwas unterstellen, aber man muss am Finanzmarkt gewisse Risiken eingehen und ich finde, das ist nicht eins, was man eingehen muss, sondern wo man sich dann halt aktiv führt. Also wenn du halt eine Aktie, einen Token oder was weiß ich kaufst, dann kann der abschmieren und das ist auch ein Risiko, was du als Investor bereitwillig in Kauf nimmst. Aber ich muss mir keine Gedanken machen, ob meine Assets überhaupt sicher verwahrt sind oder was weiß ich, und deshalb würde ich dieses Risiko niemals eingehen und würde halt, ich habe auch auf meinem Coinbase-Account so gut wie nichts liegen, sondern ich benutze das halt als Fiat On- und Off-Ramp und dementsprechend würde ich da halt einfach auf Self-Custody gehen und ich glaube, dann hätten wir sehr viel der Frage einfach schon an der Stelle beantwortet und dementsprechend kann ich mich jetzt zurücklehnen und kann deinem Deep Dive zu Ripple lauschen.
Okay, dann machen wir den jetzt auch noch. Ich würde den jetzt aber schon deswegen trotzdem vielleicht ein bisschen knackiger durchbekommen.
Ja, hat der Herr Nagelhunger, ja?
ja, oder mein Sohn ist müde, eins von beiden. genau, also Ripple. Warum sind wir irgendwie auf Ripple gekommen? Ich glaube, uns hatten ein paar Leute mal auf Instagram geschrieben im Zuge der ganzen SEC-Klage, die sich ja jetzt auch gelöst hat zum Teil, dass wir doch den Ripple, worum es denn da überhaupt geht, vielleicht nochmal beleuchten, auch außerhalb jetzt dieses Konflikt zwischen der SEC und Ripple, ob es eine Security ist oder nicht. Bei Ripple muss man sagen, das schließt eigentlich ganz schön an ein Thema, was wir jetzt vor ein paar Wochen hier besprochen haben, unter anderem auch in unserem Feature-Podcast mit den Payment and Banking-Jungs, wo wir sehr stark darüber gesprochen haben, okay, wie funktioniert der internationale Zahlungsverkehr, ist das heute ineffizient, inwiefern kann eine Blockchain das irgendwo lösen, inwiefern kann das Produkt, was SAP jetzt baut, was ja auf Stablecoins basiert, auf der Ethereum-Blockchain das lösen. Ich glaube, da kann man jetzt sehr schön anknüpfen und Ripple vorstellen, weil Ripple eigentlich genau das gleiche Problem lösen möchte. Also Ripple ist gestartet mit dem Ziel oder auch mit dem Claim, das SWIFT-System abzulösen. Also SWIFT ist quasi das bestehende Monopol, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall das zentrale System, was irgendwie alle Banken nutzen, um international Zahlungsverkehr zu tätigen. Und Ripple ist, muss man sagen, tatsächlich ein richtiger Blockchain-OG-Projekt ist nämlich schon 2012 mit diesem Gedanken gestartet. Die Gründer waren inspiriert von Bitcoin, hatten quasi Bitcoin gesehen und haben dann sich überlegt, okay, Technologie ist spannend, was können wir denn sonst damit machen, als jetzt irgendwo Bitcoin-Payments, und sind halt dann drauf gekommen, okay, lass uns doch High-Frequency-Payments über Ländergrenzen hinweg mit einer super skalierbaren und sehr, sehr günstigen Lösung Blockchain-basiert lösen, und das ist quasi Ripple. Was ganz interessant ist, die Technologie ursprünglich, sie haben dafür jemanden eine Technologie abgekauft 2012, dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat auf jeden Fall schon 2004 angefangen, an dem ersten Ripple-Produkt zu arbeiten. Ja, also sehr, sehr früh, damals noch nicht, sicherlich noch nicht irgendwie Blockchain-basiert, weil die Blockchain-Innovation gab es ja erst durch Bitcoin dann. Aber damals schon sehr visionär irgendwo was gebaut. Die Jungs haben das dann 2012 abgekauft und dann auch 2013 das erste Ripple-Produkt und den XRP-Token gelauncht. Und damals wirklich schon mit diesem Gedanken, okay, internationaler Zahlungsverkehr, Cross-Border-Payment-Settlement und so weiter zu lösen. Also waren sie da SAP auf jeden Fall ein paar Jahre voraus, kann man glaube ich so sagen. Genau, und daher wirklich auch ein Projekt, wie gesagt, was schon sehr lang gibt und spätestens, glaube ich, 2017 auch ein Token, der, sag ich mal, dann eine gewisse Bekanntheit gewonnen hat, weil der Preis kurzfristig komplett durch die Decke gegangen ist. Wenn du Lust hast, kannst du mal parallel auf CoinGecko die Ripple-Chart anschauen, auf Max klicken und dir den Preisverlauf in 2017 anschauen. Ist von irgendwie 0,0 irgendwas Cent bis auf knapp 4 Dollar hochgegangen. Also komplett absurd. Und spätestens dann war auch Ripple irgendwie jedem ein Begriff. Aber genau, also was man glaube ich wissen muss, wie gesagt, Ripple sehr schon gestartet und wirklich jetzt über viele, viele Jahre Technologie aufgebaut, die nach wie vor dieses Problem zu lösen versucht, mit dem sie auch ursprünglich gestartet sind. Wenn wir uns den Token heute anschauen, es sind rund 50 Milliarden, also es gibt sehr viele Tokens, rund 50 Milliarden, ein bisschen über 50 Milliarden Tokens, Circulating Supply, insgesamt gibt es über 100 Milliarden Max Supply und aktuell liegt der Tokenpreis bei rund 70 Dollar Cent, jetzt natürlich sehr stark angezogen nach diesem SEC-Urteil, was dem Ganzen eine Market Cap von 37 Milliarden beziehungsweise 70 Milliarden fully diluted gibt. Und somit wäre schon mal meine erste Frage an dich, um vielleicht den Monolog so ein bisschen zu durchbrechen. Was ist denn, weißt du, was das Swift-Network oder wert ist? Weil hier wird jetzt auf jeden Fall impliziert, dass quasi der mögliche Ablöser davon oder die sich das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben, mit 70 Milliarden bewertet wird, was ich jetzt schon mal sehr sportlich finde.
Also ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung, weil soweit ich weiß, ist an Swift auch es ist keine Company in der Hinsicht, sondern ich glaube eine Genossenschaft oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Okay. Ist Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ist im Endeffekt, ich lese gerade Wikipedia dazu. Also ich habe mich mit dem Swift-Ding auch wirklich nicht so wirklich auseinandergesetzt. Da habe ich zumindest richtig gelegen. Swift ist eine Genossenschaft im Besitz der Banken und dem EU-Recht unterworfen. Also ich glaube, das ist halt im Endeffekt, alle Banken auf der Welt haben einfach mal gesagt, pass mal auf, bevor jetzt jeder hier seinen eigenen Bums macht, lass mal auf ein Protokoll einigen. Alle Banken sind in diese Genossenschaft eingetreten und entwickeln dieses Protokoll halt selbst weiter. Also ich glaube, das ist keine For-Profit-Organisation in der Hinsicht, sondern eher eine Vereinigung, um diesen internationalen Zahlungsverkehr zwischen Banken abzuwickeln. Ich glaube, André Bajorat wird heute wütenden LinkedIn-Post über mich schreiben, weil ich es wahrscheinlich komplett beschissen zusammengefasst habe, aber ist so mein Verständnis, dementsprechend keine Market Cap dran in der Hinsicht.
Ja, ja, schon klar, aber selbst wenn das jetzt eine Genossenschaft ist, würdest du sagen, dass irgendwo, sag ich mal, das zu disrupten, das Potenzial hat, ein Unternehmen hervorzubringen, was 70 Milliarden oder vielleicht auch mehr.
Also wenn du einen For-Profit-Case draus machst und du halt im Endeffekt sagst, dass der internationale Bankenverkehr später nicht mehr über Swift läuft, sondern halt alles über Ripple, dann kannst du aber nochmal zwei Nullen dranhängen.
Okay. Das war meine erste Frage an dich. Was vielleicht noch mein nächster Punkt, mit dem ich ja mal weitermache, ist zum Thema Team. Was hier vielleicht noch nennenswert ist, es sind nicht mehr alle ursprünglichen Gründer heute involviert. Einer der drei Gründer, der Jed McCaleb, ist sogar relativ früh rausgegangen und hat dann ein anderes Krypto-Projekt gestartet, was auch vielleicht einige kennen, Stellar Lumens, die, ja, gar nicht so Unähnliches machen. Aber auch da siehst du, vielleicht erinnerst du dich als wir Ethereum hier besprochen haben, da sind ja auch teilweise Gründer rausgegangen. Bei Ethereum so ein bisschen schwieriger, wer Gründer ist und wer nicht. Diesen Co-Founder-Titel haben sich einige zugeschrieben. und da ist ja unter anderem Cardano und Polkadot raus entstanden als neue Produkte. Auch hier gab es, sag ich mal, jemand, der rausgegangen ist. Und heute gibt es einen CEO, der jetzt auch schon relativ lange dabei ist und durch diesen ganzen SEC-Case, der ja sehr öffentlich auch ausgefochten wurde, auch oft in den Medien stand, dass der Brad Garlinghouse, der aktuell Ripple CEO ist. Wenn wir jetzt das Produkt anschauen und so ein bisschen Businessmodell und Traction und auch uns fragen, wie ist denn dieser Token da überhaupt involviert, dann muss man sagen, gibt es hier eigentlich, gab es unterschiedliche Produkte über die Zeit, die mittlerweile so ein bisschen konsolidiert wurden. Und der primäre Use Case ist aber nach wie vor das Thema, okay, internationaler Zahlungsverkehr. Ich kann irgendwie mehrere Banken in unterschiedlichen Ländern an das Ripple-Netzwerk anschließen. Die können darüber Transaktionen tätigen, die quasi für einen Bruchteil von einem Cent und in wenigen Sekunden gesettelt werden. Und somit quasi diese Ineffizienzen, die im internationalen Zahlungsverkehr zum Teil noch bestehen, gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, wie wir hier gehört haben, somit lösen. Das klingt erstmal gut. Die Frage ist jetzt auch, für was brauche ich jetzt einen Token da drin? Das eine ist, dass man eine kleine Fee in dem Token bezahlt. Die ist aber, wie gesagt, sehr gering, weil das Ganze wirklich total kostengünstig ist. Also nochmal ein Vielfaches günstiger, als jetzt irgendwelche Layer-2-Blockchains heute sind. Und das andere ist, dass der primäre Use Case von XRP in dem System Liquidität, der Use Case ist, der Liquidität bereitzustellen. Wenn du jetzt zwei Währungspaare hast, die nicht super liquide gegeneinander gehandelt werden, dann wird quasi Ripple genutzt als Brücke. Genau, also ich tausche Euro in Ripple und dann Ripple in, was weiß ich was, Dollar meinetwegen. Also Euro-Dollar ist natürlich ein liquides Paar, aber du verstehst, was ich meine. Und das ist so eigentlich der primäre Use Case für Ripple in diesem Netzwerk, wie er angedacht ist. Die haben auch dann relativ schnell.
Das ergibt sogar mal, also wir sollen ja hier ab und zu deinen Monolog unterbrechen. Das, also wahrscheinlich, wir hatten irgendwann mal über eine andere Lösung gesprochen, wo es auch irgendwie so eine Pooling-Sache gab, wo ich weiß nicht mehr, welches Thema das war. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Aber trotzdem, darum geht's ja gar nicht. Was ich spannend finde, ist, häufig haben Blockchain-Projekte Tokens, weil es irgendwie eine Möglichkeit ist, für die Gründer zu monetarisieren oder whatever. An der Stelle, echt eine coole Nummer. Also ich verstehe halt, dass du sagst, okay, wir schaffen einfach eine eigene Währung, die halt einfach als Universal-Tauschpool die Möglichkeit bietet. Plus halt, du hast da diese Transaktionsgebühr darin noch drin. Also es ergibt für mich irgendwie Sinn, dass in diesem Netzwerk ein eigener Token besteht.
Genau. So, was jetzt so ein bisschen schwierig ist, in Erfahrung zu bringen, ist, wie viel Traction sie wirklich damit haben. Es gab über die Jahre, wie gesagt, Ripple gibt es schon relativ lange, unendliche Meldungen von irgendwelchen Banken, von American Express, von Unternehmen, unterschiedlichen Unternehmen, die mit Ripple zusammenarbeiten und darüber teilweise Pilotprojekte abwickeln wollen, teilweise irgendwie prüfen wollen, inwiefern sie Ripple in ihren Technologie-Stack integrieren können oder teilweise auch wirklich dann über Ripple-Transaktionen machen. Ich habe ehrlicherweise, und gut, ich habe jetzt auch jetzt irgendwie nicht Tage und Wochen damit verbracht, das zu recherchieren, aber so oft auf dem meinen Recherchen, die ich betrieben habe, habe ich jetzt relativ wenig konkrete Zahlen dazu finden können, wer heute wirklich schon irgendwie mit Ripple Live ist, welche Volumen darüber abgewickelt werden. Für mich war das immer noch alles so ein bisschen, ich würde das immer noch alles so ein bisschen einordnen in quasi unterschiedliche Business Development Partnerschaften, die irgendwie immer wieder announced werden. Also es ist schon interessant, es gab quasi immer neue Konsortien, die mit Ripple zusammengearbeitet haben und es vielleicht auch heute noch tun. Aber ich würde jetzt von der Traction heute nicht sagen, dass das schon unglaublich weit ist. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass sie sonst auch mehr Zahlen da öffentlich machen würden. Hat vielleicht auch was damit zusammen, hängt auch damit zusammen, dass sie jetzt die letzten 2,5 Jahre von der SEC verklagt wurden und sich wahrscheinlich keiner getraut hat, dann irgendwie größere Projekte mit Ripple irgendwie zu launchen. Also das hat dem Ganzen sicherlich einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Aber sie scheinen auf jeden Fall genug Geld zu haben, weil mittlerweile haben sie irgendwie 800 Mitarbeiter laut ihrer Website, über 15 Standorte global und geben da weiterhin Gas und haben ja auch sehr, sehr viel Geld in diesen ganzen Prozess mit der SEC gesteckt. Hat sich ja letztendlich auch für sie ausgezahlt. Aber da sieht man, dass Ripple auf jeden Fall gut aufgestellt ist. Als Company muss man dazu sagen, also Ripple ist ein Begriff, der unterschiedliche Verwendungen hat. Also es gibt Ripple Labs, das ist das Unternehmen, was primär für die Weiterentwicklung der Produkte verantwortlich ist. Es gibt quasi RippleNet, quasi quasi die Blockchain. Es gibt XRP, den Ripple Token. Das ist nicht ganz einfach zu differenzieren. Aber wenn ich hier von Ripple spreche, meine ich auch die Company, die da gut aufgestellt ist auf jeden Fall. Bringt uns schon so ein bisschen zum Punkt Tokenomics. Die sind nämlich auch gut aufgestellt, weil sie jeden Monat 1 Milliarde Ripple-Token bekommen. Die geben zwar nicht alle davon aus, aber es ist der Fall, dass im 2017 55 Milliarden Ripple-Tokens, also 55% aller Tokens, in einen Escrow-Contract gepackt wurden und pro Monat 1 Milliarde an Ripple Labs rausgeht.
Läuft bei denen.
Ja. Läuft bei denen, um 800 Mitarbeiter zu finanzieren. Man muss dazu sagen, dass sie das nicht alles verwenden, sondern das, was übrig bleibt, stecken sie wiederum in den Escrow-Contract zurück und somit ja, wird das noch lange, lange dauern, bis wirklich alle dieser Tokens letztendlich abgerufen sind. Aber genug Geld ist erstmal da. Vor allem, wenn du überlegst, 1 Milliarde, der Token ist jetzt bei 70 Cent, hast du 700 Millionen Dollar pro Monat, die du ausgeben kannst.
Das ist eine Burn-Rate, ey.
Das macht Spaß. Genau. 20% der Tokens sind an den Gründer gegangen damals. Und der Rest der Tokens wurde quasi dann dafür verwendet, irgendwie jetzt die Weiterentwicklung des Netzwerks zu betreiben. Ein paar frühe Investoren haben, glaube ich, auch noch ein bisschen Tokens bekommen. Gut, der Großteil liegt halt jetzt quasi in diesen Escrow-Contracts und wird über die Zeit unlocked. Genau. Ist auch schon so ein bisschen vielleicht ein Kritikpunkt an dem ganzen Thema. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile Zeit hattest, dir diesen Chart mal aufzurufen für den Preis.
Habe ich gemacht.
Du wirst sehen, dass das Ding eigentlich bis 2017 eigentlich flach war auf irgendwie einem sehr, 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 sehr niedrigen Kurs. Und dann 2017 komplett explodiert ist. Und es gibt unter anderem auch Transaktionen, wo man gesehen hat, dass Insider und Team signifikante Mengen ausgecashed haben. Und eigentlich so ein bisschen die Frage ist, okay, wie sind jetzt wirklich hier noch die unterschiedlichen Stakeholder incentiviert, das langfristig voranzutreiben? Oder haben die Leute nicht einfach, weil wie gesagt, 20 Milliarden Tokens haben die Gründer bekommen. Der Token war knapp bei $4 2017. Das ist schon ein crazy Exit. Auf jeden Fall, wenn du alles abstößt, haben sie sicherlich nicht gemacht, aber die werden da schon ordentlich was rausgenommen haben und denen sollte es somit ganz gut gehen.
Ist ja aber auch, also du hast es gerade als Kritikpunkt geäußert, ist ja aber auch irgendwie fair. Also gerade im Venture-Bereich willst du ja eigentlich auch, dass der Gründer ein bisschen de-risk oder die Gründerin. Auf dem Weg nach oben wird ja häufiger mal Secondaries gemacht, weil du halt einfach nicht willst, dass jemand Haus und Hof und sein ganzes Vermögen für immer an eine Firma gekettet hat, weil das unter Umständen halt auch dazu führt, dass er dann irgendwann mal crazy Handlungen unternimmt. Und deshalb sagt man halt, okay, bring immer mal so ein kleines bisschen hinter die Brandschutzmauer, so nach dem Motto. Ja. Deshalb würde ich das, also es hängt halt, es kommt halt aufs Volumen drauf an, ne? Wenn du jetzt, du gründest ein Startup und bei der dritten Finanzierungsrunde cashst du 95% deiner Anteile aus, dann würde jeder sich fragen, okay, wie ist der jetzt noch incentiviert und glaubt er überhaupt noch an seine eigene Bude? Während, wenn er halt mit jeder Finanzierungsrunde, weiß ich nicht, 2-3% seiner Anteile abgibt, fein. So, das würde ich jetzt einfach zur Einordnung sagen.
Ja, absolut. Genau, wenn wir uns das Ganze anschauen, also ich gehe jetzt nicht super tief ins Detail auf die Thematik internationaler Zahlungsverkehr. Ich glaube, das haben wir wirklich breit diskutiert. Wer das nochmal hören möchte, Folge von vor 2 Wochen, wo wir mit den beiden Experten von Payment und Banking das besprochen haben. Oder auch in der Folge nochmal 2 Wochen davor, wo wir beide das mal besprochen hier haben und diese Technologie, die SAP baut, so ein bisschen eingeordnet haben. Deshalb würde ich das jetzt hier ein bisschen kürzer halten.
Ich würde nur einen Fakt an der Stelle für dich nochmal droppen, weil ich so ein bisschen den Wikipedia-Artikel gerade zu Swift gescannt habe. Und hier steht, dass im Jahr 2018 pro Tag, warte mal, das ist pro Tag, das übertragene tägliche Geldvolumen stieg im Jahr 2018 auf rund, jetzt rate mal die Zahl, wie viel täglich über Swift geht.
Irgendwas Trillions of Dollar.
Ja, also deutsche Billionen, genau. Ja, aber Größenordnung?
100.
Ja, nee, nicht ganz. Es sind 35 Billionen pro Tag, also 35.000 Milliarden Euro pro Tag waren es in 2018. Das wäre eine crazy Nummer.
ist schon ein bisschen was. Vielleicht, wenn wir uns versuchen, mal Ripple so ein bisschen einzuordnen, wo sehe ich da aktuell die Chancen und Risiken? Also ich glaube, auf einer Seite natürlich jetzt gerade auch, weil das ja sehr aktuell ist, die große Chance, dass diese, sag ich mal, dieser große Roadblocker, den sie bekommen haben mit der SEC-Klage, dass das sich jetzt zu lösen scheint. Also es gab die Einordnung von dem Richter, dass, und das ist vielleicht ganz interessant, weil das hatten wir in dem Detail noch nicht besprochen, dass der Token an sich keine Security ist, sondern es darauf ankommt, wie der Token, in welcher Form er verkauft wurde. Und da wurde jetzt unterschieden zwischen Verkäufen an privat, also in privaten Finanzierungsrunden an professionelle Investoren, VCs und so weiter. Da wurde gesagt, dass in dem Fall stellt es eine Security dar. Und da wird jetzt auch, werden wir noch sehen, quasi, was für eine Strafe sie dafür zahlen müssen. Aber was sehr wichtig ist, der Verkauf über Börsen im Rahmen von Launchpads, also auch auf Binance und Coinbase konnte man ja oftmals Tokens kaufen. Das stellt kein Investment Contract dar und ist somit keine Security. Das ist die wichtige Unterscheidung bei dem Urteil jetzt hat. Und das gibt Ripple auf jeden Fall Rückenwind und sehr viel Klarheit, dass quasi Ripple als solches erstmal kein Security ist.
Weil Argumentation vielleicht, wenn ich es über eine Börse kaufe, so nach dem Motto, mache ich das vielleicht, weil ich internationale Transaktionen machen will und das ist nicht zwangsläufig aus Investmentgründen gekauft dann? Oder woher kommt die Unterscheidung, dass?
Du fragst mich Sachen. Ich hab's nämlich, wir werden es verlinken. Es gibt da okay. US-Recht. US-Recht. Okay. Du hast ein, mir fällt das Wort nicht ein, du hast ein, irgendwas Sale. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber es ist so einfach unterschieden, dass es eine andere Art von Verkauf darstellt. Die zweite Chance, die ich gerade sehe, die ich sehe, um das noch zu beenden, ist, dass das halt einfach eine Technologie ist, die relativ etabliert ist mittlerweile, die auch gewisse Features implementiert haben, um wirklich mit den bestehenden Systemen sich messen zu können. Solche Themen wie KYC-Checks, AML-Checks und sowas, die ja fester Bestandteil der bestehenden Infrastruktur sind, kann Ripple da auch implementieren und macht es dann vielleicht einfacher, im Unternehmen darauf zu wechseln, als jetzt irgendwelche, ja, sag ich mal, nativen Blockchain-Lösungen auf Ethereum basiert, wo ich jetzt irgendwie erstmal schwieriger einen KYC-Check reinbekomme. Bei den Risiken habe ich drei Punkte eigentlich, ja. Das erste ist so ein bisschen überbewertet, Fragezeichen. Ich finde irgendwie diese 70 Milliarden crazy, basierend auf den Datenpunkten, die ich finde, dahingehend, was die für eine Traction haben. Ich gebe dir aber recht, dass quasi, wenn sie wirklich einen signifikanten Teil dieses Marktes gewinnen können, dass das dann wahrscheinlich eher sogar unterbewertet ist. Aber ich finde es irgendwo trotzdem crazy, dass es nach wie vor so teuer ist, die Tokens. Zweites großes Risiko ist das Thema Stablecoins. Da würde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Lösungen, die gebaut werden, die quasi das gleiche Problem versuchen zu lösen, basierend auf anderen Blockchains und die sich quasi Stablecoins zu nutzen machen. Stablecoins kriegen einfach sehr viel Adoption und mittlerweile sehr viel Vertrauensvorschuss. Ich glaube schon, dass das eine größere Konkurrenz für Ripple auch darstellen wird und weiter, dass das Thema weiter wachsen wird. Und das dritte Thema ist, dass Ripple einfach nicht dezentralisiert ist. Also, es gibt weder ein Proof of Work noch ein Proof of Stake Mechanismus. Es gibt eine Liste von 35 Validatoren, die auf der Liste stehen und die dürfen Transaktionen quasi durchwinken. Ich habe nicht rausfinden können, warum diese 35 auf dieser Liste stehen, außer dass die gute Kontakte zu Ripple haben und irgendwann mal auf diese Liste gekommen sind. Und das ist für mich eigentlich ein bisschen so ein No-Go. Und
das war witzigerweise eine Frage, die mir ganz am Anfang aufkam, wo du erzählt hast, die können Transaktionen sehr, sehr schnell und sehr günstig verarbeiten. Und du hattest mir in einer unserer ersten Folgen mal von dem Blockchain-Trilemma erzählt, dass du halt sagst, okay, du hast eigentlich immer so ein Dreieck aus, du kannst dezentral sein, du kannst schnell sein und du kannst sicher sein und du darfst aber nur zwei wählen, so nach dem Motto. Und da habe ich mir gedacht, was fehlt bei denen? Jetzt haben wir die Antwort, Dezentralität. Finde ich ehrlicherweise ein bisschen blöd und dementsprechend glaube ich, also das macht den Case für mich deutlich weniger glaubhaft, weil ich mir dann sage, okay, dann können wir auch einfach bei Swift bleiben. Also, naja, stimmt nicht, weil das ist schon sehr langwierig und internationaler Zahlungsverkehr, aber dann können wir halt auch einfach ein Wise benutzen, so nach dem Motto. Und dann haben wir das Problem nicht mehr. Von daher, Julius, ich glaube, ein sehr schöner Deep Dive gewesen. Kurz, knapp, aber trotzdem alles Wichtige drin. Zumindest fühle ich mich abgeholt. Deshalb dickes Dankeschön an dich. Dickes Dankeschön wie immer an die Leute, die jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo wir sind, ich glaube 90 Minuten oder so durchgehalten haben. Wir sind euch auf ewig dankbar. Wir sind euch noch dankbarer, wenn ihr diesen Podcast auf Apple und Spotify bewertet mit 5 Sternen, euren Freunden davon erzählt und ein bisschen Werbung für uns macht. Und schaut doch gerne auch auf unserem Instagram-Account allescoin-pod vorbei oder unserem Twitter-Account ebenfalls gleicher Handle, allescoin-pod. Schreibt uns gerne auf LinkedIn oder halt über die beiden Kanäle, wenn ihr irgendwie Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder ähnliches habt. Und das war's an dieser Stelle von mir, Julius. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Bring den Sohnemann ins Bett. Wir sprechen uns nächste Woche.
Merkst du, ich werde nervös langsam. Ne? Schönes Wochenende, Flo.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.